socializing days. Again, malformity test.
Herzlich willkommen hier bei Def Radio auf Radio Free FM 102,6 MHz. Heute sind wir hier im Studio, um über Kryptographie zu reden. Und wer sind wir? Zu einem Mal Matu.
Hallo.
Michi.
Hallo.
Und Hannes, das bin ich. Und ja, Kryptographie.
Wie Kryptologie. Wollen wir
heute? Kryptologie. Ja. Kryptographie, Kryptologie.
Ja, Kryptographie ist ein Teil der Kryptologie. Also Kryptographie befasst sich damit, wie man Dinge verschlüsselt. Wir machen aber noch andere Dinge. Über andere Dinge sprechen wir auch. Also. Zum Beispiel darüber, wie man diese Verschlüsselung angreift.
Das wäre dann die
Kryptoanalyse. Analyse.
Und was wäre dann die Logie?
Kryptologie ist der Oberbegriff
davon. Ah, okay. Das heißt, Kryptographie ist das, was man erstellt. Kryptoanalyse wäre das Auflösen und Kryptologie ist einfach die Wissenschaft darüber.
Genau.
Okay, heißt, wir sprechen heute über Kryptologie.
Richtig.
Kryptographie und Kryptoanalyse.
Deshalb habe ich die Sendung auch Krypto genannt.
Krypto, genau. Krypto, dann weiß jeder, was gemeint ist und wir haben nicht dieses Problem mit den verschiedenen unterschiedlichen Bezeichnern und ja. Also,
wir haben mit einem Musikstück angefangen.
Genau.
Das war von Fatal Exception ID Protocol Initiate.
Ja. So, wir haben uns initialisiert. Okay. Ja, wie fangen wir an? Ich denke, ein bisschen historisch anfangen wäre vielleicht mal sinnvoll. So, Was hat man denn so früher gemacht, damals im alten Rom zum Beispiel?
Ja, wenn man über Verschlüsselung oder Kryptologie spricht oder Kryptographie in dem Fall, die meisten haben dann schon von sowas wie der Cäsar-Chiffre gehört, was ja Cäsar eingesetzt hat oder haben soll. Ich glaube, es ist schon sicher. Um Texte zu verschlüsseln, also unleserlich zu machen für Leute, die es nicht lesen sollen. Also ich habe das auch als Kind schon ganz gern benutzt. Wenn ich damals in der Grundschule irgendwie, ja, habe ich öfter mal mit so Sachen rumgespielt, und die Cäsar-Chiffre ist halt so, ja, meiner Meinung nach schon die berühmteste historische Chiffre. Und zwar, wie funktioniert das, wenn ich einen Text habe, eine Nachricht, und ich will die verschlüsseln, also unleserlich machen für andere Leute, dann macht die Cäsar-Chiffre das so, dass sie jeden einzelnen Buchstaben nimmt und den ersetzt durch einen anderen Buchstaben im Alphabet, und zwar bei Cäsar war das 3 Buchstaben weiter. Also wenn ich ein A im Text habe, dann nehme ich stattdessen eben D, also 3 Buchstaben weiter, B, C, D, und ersetze es, und genauso weiter. B ersetze ich dann durch ein E und so weiter.
Dann kommt ja was relativ Unleserliches raus.
Genau, dann kommt was raus, was man so normal nicht lesen kann. Aber wenn man das Ganze rückwärts macht, dann kann man es natürlich wieder lesen. Ja. Wenn ich am Ende angelangt bin, Z zum Beispiel, dann fange ich halt vorne wieder an. Also Z, nämlich eben A, B, C. Also Z ersetze ich durch ein C.
Okay. Kennt man vielleicht auch unter dem Namen ROT 13, bei dem es dann um 13 verschoben wäre?
Ja, da, genau. Oder? Wenn man es statt um 3 um 13 verschiebt, ist das Praktische, dass man das nicht rückwärts machen muss, sondern dass die Verschlüsselung das gleiche ist wie die Entschlüsselung.
Genau, man muss nicht auflösen, ein C wird zum Z, sondern wir schieben halt immer um 13 nach vorne. So, bei der Cäsar-Chiffre müssen wir, wenn wir um 3 nach vorne schieben, dann um 23 weiterschieben, wenn wir immer nach vorne verschieben wollten.
Ja.
Oder um 3 zurück.
Ja, genau.
Okay, aber das ist doch relativ einfach rauszukriegen. Da schaut man sich so das Wort an und alle Worte sind gleich lang und dann, also immer noch genauso lang, wie sie sein sollen, und dann verschiebe ich irgendwie, probiere ich halt mal rum und verschiebe mal die Buchstaben zueinander und plötzlich kommt wieder das Richtige raus. Das kann man relativ leicht knacken.
Ja, also früher, zu Cäsars Zeiten, war man der Meinung, dass das nicht zu knacken ist.
So clever.
Cäsar verschlüsseln.
Ja, wir sagen, es ist nicht zu knacken, und dann ist es nicht zu knacken.
Wenn man irgendwie auch noch nicht so... Mir ist mir überhaupt aufgefallen, also ich habe dieses Semester bei Professor Schöning an der Uni Kryptologie gehört, die Vorlesung. Ist mir überhaupt aufgefallen, wie lange wir eigentlich gebraucht haben, um in der Verschlüsselung was Sinnvolles hinzubekommen. Mhm. Und selbst heute ist es ja fragwürdig, wie sicher das alles ist, was wir machen.
Ja.
Ob das nicht vielleicht in ein paar Jahren alles vollkommen geknackt ist.
Also spätestens, wenn wir einen Quantenrechner haben oder sowas.
Ja gut, also da werden wir jetzt noch in der Sendung heute drauf kommen, was wir denn haben, was tatsächlich sicher ist, weil es gibt schon Algorithmen und Verschlüsselungsmethoden, die wir wirklich als sicher und nicht knackbar betrachten können, aber das meiste ist es eben nicht.
Ja.
Genau, was ich noch sagen wollte zu der Cäsar-Verschlüsselung, also wir haben jetzt gesagt, so ja, wir verschieben einfach jeden Buchstaben um 3 im Alphabet und dann kann man das so nicht mehr so leicht erkennen. Dieses um 3 Verschieben, das nennt man auch oft den Schlüssel oder Key oder das Geheimnis.
Einfach zu wissen, dass wir es um 3 verschoben haben.
Genau.
Und dass wir es dann eben wieder um 23 zurück verschieben, weiter verschieben müssen oder um 3 zurück.
Genau, derjenige, der das dann lesen möchte, der muss eben auch dann diesen Schlüssel kennen, um das um den richtigen Shift wieder zu verschieben, den Text, und den dann wieder lesen können. Und so Schlüssel kommen in jedem Kryptosystem vor.
Also man muss immer etwas wissen,
genau,
um das wieder entschlüsseln zu können.
Genau, also wir haben, eigentlich besteht sowas immer aus, ich habe eine Nachricht, die ich verschicken möchte, ich habe irgendein Verfahren, wie ich die unleserlich mache, und auf der anderen Seite wieder ein Verfahren, wie ich das Verschlüsselte wieder lesbar mache, und beide diese Verfahren brauchen eben einen oder verschiedene Schlüssel.
Das heißt, das Verfahren kennt jeder?
Das sollte so sein,
ja. Ja, also, oder man weiß halt, man kann theoretisch das Verfahren rausbekommen, aber deswegen immer noch nicht entschlüsseln, weil es eben auf den Schlüssel ankommt, um dann mit dem Verfahren das zu entschlüsseln.
Ja, ich glaube, das so mit dem Idee. Verfahren kennt jeder, da sollten wir nachher nochmal über Kerckhoff reden.
Ja.
Aber vielleicht machen wir vorhin noch ein paar weitere historische
was gab's denn,
Sachen.
Ja, was gab es denn noch?
Ich habe jetzt hier noch die Wikipedia-Seite zur Cäsar-Verschlüsselung.
Mhm.
Ob es da noch irgendwas weiteres Interessantes gibt, vielleicht hätte ich mir die mal vor der Sendung anschauen sollen.
Ach, oh, das geht schon jetzt hier.
Ah ja, also. Genau. Um das zu machen, diese Verschlüsselung, gibt es auch diese Chiffrierscheibe, die bestimmt auch schon viele Leute gesehen haben. Das ist einfach so ein Kreis, in dem das Alphabet angeordnet ist oder halt aufgeschrieben ist im Kreis und eine zweite Scheibe drauf, die ein bisschen kleiner ist, wo auch das Alphabet steht, und man kann es dann eben so verschieben und dann sieht man gleich, welche Buchstabe durch welchen ersetzt wird.
Ich weiß noch damals, als ich noch klein war und Mickey Mouse Hefte gekauft habe, da war in einem so eine drin.
Mhm. Auf das habe ich mich vorhin auch
voll
bezogen.
Ja, das war voll toll.
Genau.
Ja, was wäre denn jetzt so eine Fortführung von der Cäsar-Chiffre? Also was könnte man denn sonst machen, außer irgendwie einfach jedem alle Buchstaben um drei weiterzuschieben?
Also das war ja, wie gesagt, jetzt die wahrscheinlich die bekannteste. Kennt eine Frage an euch. Habt ihr irgendwie, bevor ihr euch in der Uni oder im Studium damit beschäftigt habt, oder bevor ihr euch hier so damit beschäftigt habt, habt ihr da schon von anderen Chiffren gehört oder so, außer Cäsar?
Ach, keine Ahnung. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob überhaupt. Also ich glaube eher mal nicht.
Ich hab mir das letzte
Eventuell
Woche
halt noch die ich jetzt gerade im Hinterkopf hatte, dass man halt eben jeden Buchstaben durch einen beliebigen anderen ersetzt und man dann halt diese gesamte Ersetzungstabelle erkennen muss.
Ja, genau, also die Freimaurer haben das, glaube ich, gemacht.
Nicht ganz.
War das
ja,
nicht in der Vorlesung
das
auch?
Das, was du meinst, ist so eine Kunstschrift, also eine Geheimschrift, also eine Schrift.
Ich benutze für jeden Buchstaben ein anderes Schriftzeichen. Einfach. Oder ein anderes Zeichen also, überhaupt.
Ihr meint unterschiedliche Dinge. Was mich jetzt gerade gemeint hat mit der Freimaurerschiffre, da ersetzt man jeden Buchstaben einfach durch ein Zeichen, das man so nicht kennt oder das es bisher nicht gibt.
Okay.
Die Freimaurer haben dazu sich eben so eine Tabelle gemacht, und das ist ein bisschen schwierig zu erklären im Radio.
Soll ja, man nimmt halt einfach, an sich nimmt man halt irgendwelche Zeichen, Sterne, genau. Smileys, und sagt genau. Halt, ein G ist jetzt immer ein lächelndes Smiley und ein I ist halt ein trauriges Smiley. Smiley, und eine Viertelnote ist ein L, und dann schreibt man halt damit.
Ja, bloß, dass es nicht ganz ohne System war, die hatten sich schon was überlegt, wie...
Es ist sehr leicht zu rekonstruieren, auch wenn man jetzt keine Tabelle oder so hat. Man kann das ganz leicht aus dem Kopf sich überlegen, welcher Buchstabe was sein muss. Und zwar haben die das, ich kann es mal kurz versuchen, die haben vier Tabellen sich gemacht. Zwei normale und zwei, die schräg angeordnet sind. Also zwei, ich glaube, 3x3 Kästen. Und die anderen beiden hatten dann vier. Das war also die ersten beiden waren praktisch so eine Raute,
mhm,
und die zweiten beiden so ein X.
Mhm.
Und in den einzelnen Feldern dieser Tabelle haben sie dann die Buchstaben in der Reihenfolge aufgeschrieben und in der zweiten jeweils noch einen Punkt dazu gemacht. Und um das zu verschlüsseln, haben sie einfach nur den Teil der Tabelle gezeichnet,
wo es drin ist.
Wo der Buchstabe drin steht.
Ah, okay, dann habe ich irgendwie den linken oberen Teilstrich vom X
und einen
Punkt, dann weiß ich, es ist in der zweiten X-Tabelle oder so.
Genau, und sieht auch ganz cool aus, finde ich.
Okay.
Sieht auch ganz cool aus. Wobei, ja, also das ist bei allen so Geheimschriften so, da wird einfach jeder Buchstabe, also wie du gesagt hast, A wird ein Smiley mit Brille und X wird ein Smiley mit Bart.
Zu mir. Oder mit Bart.
und so sehen die alle aus. Und ja, das war das, was Miri gemeint hat mit Geheimschrift. Und du hast gesagt, man kann die einfach beliebig durcheinander werfen, die Buchstaben.
Genau, also wie eine Cäsar-Chiffre. Ich nehme halt alle 26 Buchstaben plus vielleicht noch Leerzeichen und Interpunktionszeichen.
Genau.
Und sag halt einfach, ein Punkt wird ab jetzt zu einem Z und ein Leerzeichen wird zu einem A und das C wird zu einem Leerzeichen, und dann schreibe ich halt so mit. Ja. Also ich nehme meinen gesamten Text und jedes Zeichen wird halt in ein anderes Zeichen überführt.
Ja. Genau, das ist schon mal ein bisschen sicherer als die Cäsar-Chiffre, weil wie du gesagt hast, bei Cäsar, da haben wir nur 25 Möglichkeiten, das zu verschlüsseln. Also wir sind jetzt bei uns in der Vorlesung immer davon ausgegangen, dass wir 26 Buchstaben haben.
Mhm. Macht's einfacher.
Wir haben nicht auf Groß- und Kleinschreibung geachtet, und wir haben nicht auf Punkte, Leerzeichen und sowas geachtet. Das heißt, bei Cäsar haben wir 25 Möglichkeiten, um das zu verschlüsseln. Die 26. fällt weg, weil das ist der Text selber.
Genau, das heißt, wir probieren halt zur Not alle durch.
Genau, und bis man 25 Verschlüsselungsmöglichkeiten ausprobiert hat, ist es jetzt nicht so schwierig.
Vor allem, du musst meistens nur die ersten zwei Worte anschauen. Die ersten, ja. Wenn die ersten zwei Worte Sinn ergeben, dann wird es wohl das sein.
Richtig. Und im Allgemeinen gibt es aber ungefähr, glaube ich, 2 hoch 88 Möglichkeiten, das anzuordnen. Wenn wir 26 Fakultät rechnen, also jeden Buchstaben auf irgendeinem beliebigen anderen abbilden, dann können wir uns halt so eine Tabelle machen, wie du gesagt hast. Also wir sagen jetzt, ein A ist ein F und ein F ist ein B und irgendwie halt zufällig.
Genau.
Und da haben wir 26 Fakultätmöglichkeiten.
Mhm. Weil wir uns für den ersten, haben wir 26 Auswahlmöglichkeiten, für den zweiten nur noch 25 und dann kann man das alles zusammenrechnen.
Genau, und das ist schon mal eine ganze Menge. Das sind ungefähr 2 hoch 88 und... Nee, nicht 2 hoch 8, 2 hoch 88. Und das ist eine ziemlich lange Zahl hier, die ich.
Ja, also 2 hoch 10 sind schon 1000 Sachen. Ja. Und wir haben dann ja mit jeder Zahl, die dann dazukommt, immer nochmal das Doppelte.
Jo. Ja. 2 hoch 88 Möglichkeiten, das heißt, da alle durchzuprobieren, das würde schon zu lange dauern. Selbst auf heutigen Rechnern würde das viel zu lange dauern, da alles durchzuprobieren, bis man den richtigen Text gefunden hat.
Ja, da könnte man ausrechnen dann halt, wie lange man braucht für eine Ausrechnung und sowas, aber ja, auf jeden Fall, es wäre sehr lange.
Genau. Wie man sowas knackt, das können wir ja gleich noch machen, aber vielleicht noch ein paar andere Chiffren.
Ja, was gibt's noch sonst alles?
Skytale. Skytale. Ganz cool. Ich habe das immer Skytel genannt, bevor ich das zum ersten Mal gehört habe.
Der Himmel erzählt.
Nein, ich habe das Skynet genannt, gedacht eher. Nee, Skytale ist auch ganz witzig. Und zwar ist da der Schlüssel eigentlich ein Stock oder ein Rohr. Also irgendwas Rundes, Langes. Kugelschreiber, naja, sollte vielleicht ein bisschen größer sein.
Schwertgriff,
ja. Warum nicht? Auf jeden Fall nimmt man dann einen Papierstreifen, so 1-2 Zentimeter breit, und wickelt den um diesen Stock rum oder um dieses Rohr. Und dann schreibt man in Längsrichtung von dem Stock seinen Geheimtext drauf. Immer einen Buchstaben pro Streifenabschnitt. Und dann wickelt man das wieder ab. Und dann sind die Buchstaben natürlich vollkommen durcheinander.
Man muss dann halt noch auf die anderen Leserichtungen auch noch irgendwelche Buchstaben schreiben.
Wie meinst du das?
Man muss auf eine an einem Ort den richtigen Text schreiben und den Rest mit schlechtem Text füllen.
Ja gut, oder du nimmst halt ein Papier, sodass es genau drauf passt.
Ja, okay, oder so.
Ja. Naja, wenn man das auf jeden Fall abwickelt, dann sind die Buchstaben vollkommen durcheinander gewürfelt und auch nicht mehr so richtig lesbar.
Weil ich muss halt wissen, welchen Durchmesser der Stock hatte, auf den ich es gewickelt habe.
Ah, da fällt mir ein, das ist eine ganz andere Art von Verschlüsselung. Also was wir bisher hatten, das war eine sogenannte monoalphabetische Chiffre. Nein, sind es nicht alles. Also es ist eine monoalphabetische Chiffre. Cäsar heißt also, dass ein Buchstabe im Klartext, also in der Nachricht, im verschlüsselten Text immer den gleichen anderen Buchstaben ergibt. Mhm. Also wenn ich ein B habe, dann ist es im verschlüsselten Text immer der gleiche Buchstabe. Egal wo ich im Text ein B habe, dann ist im verschlüsselten Text an der Stelle auch immer dieser gleiche andere Buchstabe. Bei Skytale ist das nicht so. Das ist eine Permutation.
Ja, bei Skytalen verschlüssel ich nicht den Buchstaben, sondern den Ort des Buchstabens.
Genau, da ändere ich den Ort von dem Buchstaben im Text. Wie heißt denn das?
Das ist eine polyalphabetische Chiffre.
Enigma zum Beispiel wäre polyalphabetisch.
Das hat einen Namen. Mir fällt der nur gerade nicht ein.
Auf jeden Fall, wir verändern eben den Ort im Text. Das heißt, wir nehmen irgendwie der eigentlich erste Buchstabe steht dann halt an vierter Stelle. So ungefähr. Und der ein Vierter sein sollte, steht dann halt an der Zehnten. Und dann, da das um den Stab rumgewickelt ist und wir uns immer wieder von den Orten her mehr oder weniger wiederholen, passt es, dann sind die komplett durcheinander gemischt einfach. Also das Wort wäre irgendwie 2, 7, 10, 1, 5, 4, 1, 4, 5 oder sowas.
Ich hab den Begriff gefunden, das heißt Transpositionschiffre.
Transposition, genau, wir verschieben was.
Genau.
Positionieren.
Okay. Ja. Ja. Wie wär's mit ein bisschen Musik?
Ja, wir machen Musik. Was kommt denn als nächstes?
Als nächstes kommt von, jetzt habe ich den Namen vergessen, das schaue ich jetzt noch kurz nach auf Jamendo. So lange müssen wir uns noch kurz unterhalten.
Ja, das war doch, wir hatten die doch gestern zusammengestellt. War es nicht von der gleichen Band nochmal, wie gerade eben?
Nee.
Dann war es von den Look Hell, oder wie die hießen.
Ja, genau. Moment, ich logge mich
hier. Diese japanische 8-Bit-Band. Also sah auf jeden Fall japanisch aus, weil auf dem Cover ist so ein japanisches Gesicht.
Look Hash,
genau.
Look Hash und zwar Prelude.
Genau.
Album Digital Memories.
Genau. Bis gleich.
Thank you. 確認OK。
So, hallo, da sind wir wieder zurück, hier bei Def Radio auf Radio Free FM. Und heute haben wir das Thema Krypto. Und wir hatten jetzt schon die Cäsar-Chiffre, also das Verschieben im Alphabet und die Skytale, die mit dem Stab, wo man es drum rumwickelt.
Und wir haben gerade noch ein zweites Lied gespielt.
Genau.
Mit gleichen Band und es hieß Winter Error.
Winter Error, der Winterfehler.
Genau.
Okay.
Ich sitze übrigens gerade einem Hannes gegenüber. Er ist ja heute hier praktisch mein Fragensteller.
Genau.
Hannes hat heute eine neue Frisur.
Also keine Frisur?
Also praktisch keine Frisur mehr. Ich habe das getwittert. Wir haben einen Twitter-Account, da könnt ihr drauf schauen. @dev_radio.
Genau.
Auf Twitter.
Und ihr könnt uns auch so im Studio erreichen, falls ihr irgendwelche Fragen zu Krypto habt oder zu meiner Frisur. zum Beispiel mit dem Telefon 0731 938 6299, also Vorwahl Ulm 0731 und dann die Telefonnummer 938 6299. Einfach ein bisschen klingeln lassen und dann nehmen wir euch rein. Wir haben außer Twitter, dev_radio, haben wir natürlich noch E-Mail, radio@ulm.cc.de und den Chat, den IRC-Chat, irc.in-ulm.de im Channel Def Radio. Ja.
Da bin ich auch schon drin. Ist aber noch nicht so viel los heute.
Gar nicht viel los?
Nee, ja gar also nicht. Bisher bin ich der Einzige, der was geschrieben hat.
Okay, ja. Dann kommt
aber
rein
sind
und...
noch zwei... Nee, einer ist raus, einer ist rein.
Ja.
Sehr schön.
Genau. Also, wir hatten jetzt die monoalphabetische Verschlüsselung eben mit sowas wie Cäsar-Chiffre oder auch diese einfach ein paralleles Alphabet zu haben oder auch einfach eine andere Schrift zu haben, ist ja auch sowas in der Art.
Ja, es sind alles.
Es sind alles diese monoalphabetischen Verschlüsselungen.
Genau, und die also monoalphabetisch heißt, ich tue einfach einen Buchstaben auf immer den gleichen abbilden und genau. Dann sieht der Text anders aus und ich kann den so nicht mehr lesen.
Und die Transpositionsverschlüsselung, wo ich den Ort verändere, eben zum Beispiel übers Ketale oder halt über eine andere Vorschrift, wie auch immer die aussehen mag.
Zum Beispiel eine Permutation, wer sich ein bisschen mit Mathe auskennt. Permutation einfach eine Anzahl von Elementen in einer bestimmten Reihenfolge durcheinander würfeln.
Genau, ich sag halt, das erste Element kommt eigentlich dann nachher im Endtext immer an die dritte Stelle. Oder so.
Und zu jeder Permutation kann man auch umdrehen, wenn man die Regel weiß. Und so kann man das dann wieder entschlüsseln. Dann wäre genau. Die Permutation wäre dann, wenn wir über den Schlüssel gesprochen, die Permutation wäre dann der Schlüssel.
So und das Permutieren wäre das Verfahren.
Genau.
Also es zu tun.
Genau. Und in dem Fall bräuchte man sogar zwei verschiedene Schlüssel, wie bei Cäsar übrigens auch. Also 3 zum Verschlüsseln. Ja.
Und 23 zum Entschlüsseln.
Zum Entschlüsseln, genau. Wenn man das gleiche Verfahren verwendet.
Mhm.
Und bei der Permutation, wenn man auch hier das gleiche Verfahren verschlüsselt, braucht man eben eine Regel, um das durcheinander zu würfeln und eine zweite Regel, um einen durcheinander gewürfelten Text wieder in die richtige Reihenfolge zu
bringen. Genau, das genaue Gegenteil. Also 1 wird zu 3 und dann sage ich halt 3 wird zu 1.
Genau.
Vielleicht sollten wir jetzt was dazu sagen, wieso denn das jetzt gerade alles überhaupt nicht sicher ist, was wir jetzt erzählt haben.
Na, vielleicht sollten wir sagen, warum wir das überhaupt machen wollen.
Wollen wir sowas überhaupt? Und dann, ja, es hat doch überhaupt nichts gebracht.
Okay.
Also, wieso wollen wir verschlüsseln? Wieso wollen wir sowas tun?
Ja, Verschlüsselung hat vor allem 3 Funktionen. Das ist eben die Privacy, also sicherzustellen, dass nur die 2, die den Schlüssel haben, nur die beteiligten Personen tatsächlich das lesen können.
Also sprich ganz besonders, berechtigte Personen.
Ja, ganz besonders toll, wenn wir irgendwie die Truppenbewegung machen hier in der großen Schlacht um was weiß ich wo im Römischen Reich und wir müssen jetzt unbedingt die Truppen dorthin bewegen. Das sollte niemand anders das wissen.
Ja. Dann das zweite wäre Integrität, dass wir sicherstellen, dass die Nachricht nicht verändert wurde.
Mhm. Wir können davon ausgehen, dass es von Cäsar kommt.
Genau. Ja, das wäre Authentizität.
Ja.
Oder? Stimmt, wir können davon ausgehen, dass es währenddessen nicht verändert wurde.
Genau.
Wäre
also
Integrität.
Das sind eben die 3 Funktionen.
Genau, also überhaupt kommt es ja hauptsächlich aus der Kriegsführung, zumindest ursprünglich, dass
ja.
es Verschlüsselung eingesetzt wurde. Also man hat es einfach im Krieg gebraucht oder wenn sich Leute nicht gemocht haben, dann sollten die anderen, die man eben nicht mochte, die sollten Sachen nicht mitbekommen.
Genau.
Das war meistens im Krieg der Fall und wenn jetzt eben Cäsar seinen Truppen befohlen hat, irgendwo anzugreifen und unterwegs jemand die Nachricht verändert hat, zieht euch zurück, dann war das natürlich fatal.
Dann wäre die Integrität verletzt.
Genau, das war diese
und Integrität. Und wenn jemand anders einfach sagt, zieht euch zurück und dann wäre die Authentizität verletzt.
Genauso, wenn man...
Wenn jetzt irgendwie die bösen Germanen das sagen oder Asterix und Obelix.
Also Authentizität, dass man weiß, von wem die Nachricht kommt. Sorry, Michi, dass ich dich so unterbrochen habe.
Das sollte dir auch leid tun.
Ja. Sollen wir dann gleich noch Kerckhoff klären?
Ja.
Kerckhoff.
Why not?
Kerckhoff?
Ja, Kerckhoff.
Ich bin hier der
Unwissende. Das Kerckhoffsche Prinzip besagt, dass die Sicherheit von einem Kryptosystem auf der Geheimhaltung des Schlüssels basieren sollte und nicht auf der Geheimhaltung des Verfahrens. Es sollte eben nie so sein, dass ich mir irgendein Verfahren überlege, wie ich was verschiebe. Und einfach davon ausgeht, bloß weil jemand nicht weiß, was ich da mache, kann das auch nicht entschlüsseln. Sondern es sollte halt so sein, idealerweise, dass ich ein Verfahren komplett offenlege und das Verfahren an sich auch sicher ist, sodass die Geheimhaltung eben nur auf dem Schlüssel basiert. Also Stichwort wäre hier noch Security by Obscurity, was eben ja proprietäre Verfahren gibt,
zum Beispiel
die deswegen funktionieren, weil es halt kein Mensch kennt. Aber wie wir alle wissen, ist es halt kein Problem, sowas zu Reverse Engineering.
Ja, das hat kennt man zum Beispiel Grund, von den MyFair-Karten.
Ja.
Wo genau, sie einfach MyFair den Chip aufgeschliffen haben, dann wussten sie, was getan wurde.
Genau, also MyFair, das finde ich ein ganz gutes Beispiel, weil es halt total abgefahren ist, was die eigentlich gemacht haben, den Chip Millimeter für Millimeter abzuschleifen, um zu sehen, wie die Leiterbahnen verlaufen und darauf dann auf die Logik zu schließen. Aber man sieht eben ganz toll, dass es eben möglich ist, alles nach.
Vor allem, das war eine Diplomarbeit, mehr oder weniger.
Ja.
Also nicht übermäßig viel Aufwand. Eine Person, die halt ein halbes Jahr dran forscht, so ungefähr.
Ja. Ja, es ist eben einfacher, einen Schlüssel auszutauschen als ein Kryptoverfahren. Also wenn ein Schlüssel geknackt wird, also wenn man irgendwie, wenn der geleakt wird, wenn man ihn verliert, wenn den jemand mitbekommt, wenn ihn jemand durch Ausprobieren rausfindet, dann ist es viel einfacher, den Schlüssel auszutauschen, also sich einfach einen neuen Schlüssel zu überlegen, als so ein ganzes Verfahren, als ein ganzes Kryptoverfahren auszutauschen. Das ist einfach der Grund für dieses Kerckhoffsche Prinzip.
Ja. Aber man könnte natürlich auch sagen, dass ja der Schlüssel mit dem Verfahren, also das Verfahren ohne Schlüssel ja gar nicht funktioniert und ich dann ja jedes Mal ein eigenes Verfahren habe, abhängig vom Schlüssel. Mehr oder weniger, ein bisschen. Allerdings ist das halt ein parametrisiertes Verfahren, also ja.
Na gut.
Aber man allerdings will auf jeden Fall einen kleinen Teil, den man leicht austauschen kann.
Wir waren jetzt trotzdem noch dabei, warum wir überhaupt Krypto haben wollen und wir haben jetzt eher aus der historischen Sicht das gesagt, nämlich wir wollen eben kommunizieren irgendwie, aber das ist heutzutage natürlich auch brandaktuell. Online-Banking, überhaupt alles im Web.
Hat genau, zum Beispiel gerade Online-Banking hat genau die Vorschriften. Wir müssen wissen, dass das, was drin steht, auch niemand anders mitkriegt. Da steht irgendwie eine TAN und was weiß ich was alles drin. Ja,
meine TAN, die möchte ich, dass die nur ich eben eintippe und dann nur meine Bank mitbekommt und nicht irgendjemand, der dazwischen noch.
Genau, dann Integrität wäre, es darf halt niemand die Nachricht verändern dürfen, es darf niemand reinschreiben, dass er mir nicht, ich will jemandem was überweisen, 20 Euro und der schreibt dann rein, ja, es sollen 100 sein. Wäre ja möglich und Authentizität.
Ja, Integrität wäre zum Beispiel auch die Prüfsumme auf Kreditkarten, wo dann irgendwie bei meiner XY-Kreditkarte für meine 12-stellige Nummer eben noch eine Prüfsumme hinten dran ist, die sicherstellt, dass die Nummer tatsächlich dem entspricht.
Ja.
Dass die korrekt ist.
Und halt dann die, was hat man noch? Authentizität wäre dann eben, ich überweise.
Genau, also ich möchte wissen, dass ich mit meinem Bankserver spreche, weil ich will nicht, wenn ich auf einer Phishing-Seite lande oder so, dann möchte ich, dass ich da eine Warnung oder halt eben das gesagt bekomme. Und meine Bank möchte auch wissen, dass ich derjenige bin, der die Zahlung macht und sonst, nicht irgendjemand, der gar nicht berechtigt ist, auf dieses Konto zuzugreifen.
Genau. Allerdings machen wir das ja nicht mehr mit Caesar-Chiffren.
Das machen wir heutzutage nicht mehr mit Caesar-Chiffren. Das ist heute eher mit der sogenannten modernen Kryptographie so. Wir sind im Moment noch bei der klassischen Kryptographie. Noch weitere Chiffren?
Oder habt ihr jetzt wir können noch ein paar weitere Chiffren.
Playfair hätte ich da noch.
Was macht die denn? Von der habe ich noch nie was gehört, glaube ich. Auf jeden Fall nicht unter dem Namen.
Schon, die kommt in einem berühmten Film vor. Wie heißt denn der? Mit Nicolas Cage. Tempelritter war es, glaube ich nicht.
Keine Ahnung.
Ich frage mal Wikipedia, unsere allwissende Müllhalde. So nach Playfair, das ist da bestimmt.
Wie funktioniert der?
Na, auf jeden Fall.
Also.
Playfair-Verschlüsselung hier. Funktioniert folgendermaßen. Ich habe ja 26 Buchstaben im Alphabet. Und was ich mit denen mache, ich suche mir ein Schlüsselwort aus und mache mir eine Tabelle, 5x5 Felder.
Okay.
Und schreibe dieses Schlüsselwort ganz am Anfang in die Tabelle rein. Also in jedes Feld einen Buchstaben. Typischerweise sind die Schlüsselwörter 5 Buchstaben lang. Muss aber nicht sein. Also 5 Buchstaben wegen der 5x5-Tabelle. Da schreibe ich dann oben in die erste Zeile eben das Schlüsselwort. Und das muss ein Schlüsselwort sein, in dem kein Buchstabe doppelt vorkommt.
Also nicht Apfel. Nein, nicht Apple auf Englisch.
Apple geht nicht, Apfel geht.
Apfel geht, Apple geht nicht, genau.
Ja, wir hatten in der Vorlesung Death. Und weiter und anschließend fülle ich die Tabelle einfach der Reihe nach mit den restlichen Buchstaben des Alphabets. 5x5 sind 25, das heißt, wir haben dann einen Buchstaben zu viel.
Von vorne nach hinten einfach,
und
oder?
Genau, von vorne nach hinten mit den restlichen. Also wenn ich jetzt Apfel gewählt habe, dann kommt nach dem
B.
L Genau, weil in Apfel kommt kein B vor, dann komme ich dann B rein.
Und dann
B,
C und C, D, weil, genau. E war schon F,
genau.
F war auch schon G und so weiter. Okay.
Ja, so, so mache ich das. Und dann muss ich überlegen, wie es weitergeht.
Ja, wie kann ich damit dann verschlüsseln? Das wäre jetzt...
Genau, das... Mein Gott, das habe ich doch neulich erst gelernt. Ja, man macht dann Buchstabenpaare. Also ich nehme den Klartext her und teile den in Paare auf. Und anschließend wird es werden diese Paare nach Regeln verschlüsselt. Allerdings habe ich jetzt nicht mehr so ganz drauf.
Ja, das wäre vielleicht auch dann ein bisschen zu weit fürs Radio. Also wir haben halt eben den Schlüssel, eben dieses Schlüsselwort und dann das restliche Alphabet in den 5x5 Feldern und dann eben über gewisse Paarkombinationen irgendwie verschlüsseln wir es.
Ja.
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 Ich weiß nicht, ob das in welchem Film das vorkam.
Ich suche das hier gerade auch auf der Wikipedia. Also
ja.
Das ist ganz interessant. In dem Film war das auch, ich glaube, es war nicht die Tempelritter, aber es gab noch so einen ähnlichen, irgendwie eine Fortsetzung dafür. Das also Buch. Das Vermächtnis der Tempelritter gab.
Und das Vermächtnis des geheimen Buches.
Das, ich glaube, das war's.
Oder das Geheimnis, das irgendwie sowas, ja. Ah, oder den Präsidenten entführt und so.
Ich glaube, in einem von den beiden. Auf jeden Fall hatten sie da...
so. Ja, stimmt, die hatten dieses auf dem Tagebuch. Sie haben die Tagebuchseite und dort ist der Schlüssel drauf und das ist dieses Verfahren, das kann sein, ja.
Ja, und sie wussten eben das Verfahren, aber ihnen hat das Schlüsselwort gefehlt. Und deshalb haben sie ein fünfstelliges Schlüsselwort gesucht. Und im Film ist es so witzig, weil sie da so einen Computer da haben, wo diese Tabelle drauf ist. Und da tippen sie das Schlüsselwort ein und dann entschlüsselt es diesen Text, den sie haben, mit diesem Schlüsselwort. Und es kommt halt immer nur Müll raus. Und so witzig finde ich es, weil sie eben das Schlüsselwort immer per Hand eingetippt haben.
Ja, statt einfach alle durchzuprobieren.
Einfach alle durchzuprobieren, was bei der Playfair-Verschlüsselung relativ schnell gegangen wäre. Oder zumindest halt einen Wörterbuchangriff zu machen, dass man häufige Wörter macht. Wenn man die auf 5 Buchstaben beschränkt, dann ist es auch noch deutlich schneller.
Das sind nicht so arg viele, das sind ein paar tausend.
Ja, selbst wenn es ein paar 10, 100.000 sind, das geht super schnell, da was rauszufinden.
Ja, aber das wäre halt nicht so schön im Film gewesen. Dann wäre halt eine Maschine gewesen, die hat was getan und dann wäre es fertig gewesen. Und ja, so mussten sie doch überlegen. Und
das Schlüsselwort eingetippt und irgendwann kamen sie dann auch drauf. Ja. Ich fand es nur super, dass sie so ein Hightech-Programm hatten mit so einem super User-Interface.
Das hat von Hand eintippen.
Und das hat halt nur entschlüsselt.
Ja, voll gut.
Wir könnten irgendwann mal eine Sendung machen über so Darstellung in Filmen, die überhaupt nicht zur Realität
Hackers passen. Hackers oder sowas.
Ja, da gibt es so unheimlich
viel. Cool ja, gemacht. Die sind cool gemacht, aber halt vollkommen falsch. Ja, wir schweifen ab.
Aber das macht nichts. Sollen wir auf Kryptoanalyse zu sprechen kommen?
Wie knapp ja, weil das war jetzt nämlich gerade das, wieso wir dann auch vielleicht auf polyalphabetische Sachen kommen können, weil die Caesar-Chiffre kann ich ja, selbst wenn ich nicht alle Buchstaben durchprobieren will, ich weiß ja noch mehr über die Sprache. Deswegen kann ich die ja irgendwie zum Beispiel entschlüsseln. Also über Sprache, zum Beispiel über Buchstabenverteilung.
Also Buchstabenverteilung und unsere Buchstaben in der deutschen Sprache, in der englischen Sprache kommen nicht alle gleich häufig vor. Das E kommt jetzt sowohl im Deutschen als auch im Englischen am häufigsten vor, deutlich am häufigsten. Genau, und so geht es eben weiter. E, N, R sind häufige Buchstaben.
Ja.
Und
sowas wie ein Z kommt halt nicht so oft, oder ein Q.
Q, X.
Ja, genau.
Kommt alles seltener vor. Und man weiß eben statistisch, wie das ist in einem typischen deutschen Text oder einem typischen englischen Text. Deutsch und Englisch unterscheidet sich ein bisschen, aber nicht so sehr. Und sowas kann man natürlich irgendwie feststellen, wie häufig irgendwas vorkommt.
Dann das heißt, sagen wir einfach, wir nehmen den Text und lassen da wieder eine statistische Analyse drüber laufen.
Genau.
Und der häufigste Buchstabe war dann vermutlich ein E.
Genau, also das heißt, wenn ich einen verschlüsselten Text habe, den ich nicht lesen kann, kann ich jetzt mal gucken, welches sind die häufigsten Buchstaben, die da drin vorkommen. Und dann sage ich, oh, das wird wahrscheinlich ein E gewesen sein, wenn das so oft vorkommt. Und so kann ich mich dann eben langsam vorantasten und man sieht dann ja so ein bisschen, wie das aussieht und kann man ein bisschen raten noch und dann kommt man relativ schnell auf den Originaltext.
Da hilft es, wenn man viel Hangman gespielt hat.
Ja.
Weil genau. Man dann irgendwie
man spielt eigentlich nur Hangman.
Genau, ja. man hat halt irgendwie zwei Buchstaben, weiß, es sind fünf Buchstaben in dem Wort, was mache ich?
Ja. Ganz witzig, es gibt ein Buch, das komplett ohne den Buchstaben E geschrieben wurde.
Okay.
Ich glaube, es ist von...
Ein Buch, ist es nicht nur eine Kurzgeschichte.
Nee, ich glaube nicht. Also es ist ein englischer Text, der komplett ohne den Buchstaben E geschrieben wurde. Es ist ein komplettes Buch, ungefähr, weiß nicht, so dick wie mein Aufschrieb hier, wie mein Skript hier, so 100-200 Seiten. Komplett ohne E. Bei sowas kann man dann natürlich so eine Kryptoanalyse komplett vergessen.
Ja, also wenn man halt sowas verhindern wollte, müsste man halt schauen, dass man die Statistik falsch macht, um so einen Angriff zu verhindern.
Also es gibt dann, wir haben jetzt hier gesprochen, ja, man zählt die Buchstabenhäufigkeit und so, da gibt es natürlich automatische Verfahren, um das zu machen. Also es gibt dann auch in der Mathematik und Informationstheorie gibt es dann irgendwie so Funktionen, die mir eben Sachen aussagen. Zum Beispiel gibt es sowas wie den Koinzidenzindex und der sagt mir eben, ja, wie verschieden ist denn dieser Text von so einer echten, also von so einem deutschen Text oder von so einem englischen Text. Und dann kann man irgendwie so ein bisschen rumprobieren und sobald die sich sehr ähnlich werden, ist die Wahrscheinlichkeit eben hoch, dass ich die Verschlüsselung geknackt habe.
Ja.
Also das kann man automatisieren.
Eine coole Idee finde ich da auch, den Text gleich verteilt zu machen. Also ich gebe dem E eben nicht nur... Also ich überlege mir zum Beispiel, dass das E durch den Buchstaben 1 kodiert wird, aber auch durch den Buchstaben 14, 99, 22, okay. 25. Und ich mache das eben so oft, dass im Endeffekt im Text alle Kodierungen gleich oft vorkommen.
Dann habe ich halt so eine Linie und ich kann nichts aussagen.
Genau. Ja, das wird auch gemacht, nennt sich homophone Verschlüsselung. Das ist eben genau, um so statistische Auswertung auszutricksen. Also dann kann ich nicht mehr, dann ist eben jeder Buchstabe gleich oft da drin. Zumindest.
Jedes Zeichen, das kodiert war. Jedes kodierte
genau,
Zeichen.
Also jedes Geheimtextzeichen. Es werden dann mehr. Also wir haben 26 Buchstaben im Klartext, in der Nachricht. Und dann haben wir zum Beispiel 100 Buchstaben, da müssen wir uns halt dann irgendwelche Zeichen ausdenken. Zum Beispiel Zahlen 0 bis 99. Und da kommt dann eben jede Statistik, also gemittelt gleich oft vor. Wenn wir jetzt irgendwie alle deutschen Wörter nehmen, dann kommt das irgendwie, oder häufige deutsche Wörter, dann wird das im Mittel, wird dann jedes Geheimtextzeichen gleich oft vorkommen und dann kann ich mir sowas sparen mit der Entschlüsselung.
Okay.
Ja, von 0 bis 99 ist ganz praktisch, dann kann ich nämlich sagen, kann ich das nämlich auf Prozente aufteilen. Also hier steht der. Das E kommt mit 17% am häufigsten vor.
Das heißt, ich gebe dem E 17 Zahlen.
Genau, 17 Zahlen und die wähle ich dann eben zufällig da raus. Das macht natürlich den Schlüssel schwieriger, also wird dann viel länger.
Vor allem beim Entschlüsseln muss ich dann auch immer raussuchen, habe ich halt 17 Felder, die zu einem E führen können.
Das ist also viel mehr Aufwand. Für einen Computer kein Problem, aber für, wenn man das jetzt per Hand machen will, so wie das ja, historisch eben gewachsen ist, ist das schon deutlich schwieriger. Vor allem, wenn es irgendwie auch auf Zeit geht oder so.
Ja. Wie kann man denn noch solche Statistiken umgehen? Oder was könnte man sonst noch?
Indem man nicht immer den gleichen Buchstaben mit dem gleichen Geheimtextbuchstaben verschlüsselt.
Genau.
Da gibt es zum Beispiel die Visionärverschlüsselung.
Okay, wie macht die das?
Die sehr bekannt ist, die funktioniert eigentlich wie Cäsar. Bloß, dass sie statt einem so einen Schriften, also statt einer Zahl für den Schlüssel, also ich verschiebe um 3 oder um 5 oder um 13, nehme ich mir mehrere solche Zahlen, also zum Beispiel ein Schlüsselwort und sage dann eben, ja, dann teile ich meinen Klartext in Blöcke auf, sage zum Beispiel immer 5, wenn wir jetzt einen fünfstelligen Schlüssel haben, dann sage ich immer, das erste wird um 5 verschoben, das zweite um 3, das vierte um 14, okay. Das fünfte um 7 und so mache ich das dann immer. Also ich teile das in so Blöcke auf und jeden Block verschlüssel ich einzeln und dann wird nicht jeder Klartextbuchstabe immer auf den gleichen abgebildet, sondern je nachdem, wo er sich im Text befindet, wird er auf einen anderen abgebildet.
Okay.
Das macht es ein bisschen schwieriger.
Die Weiterführung wäre dann ja die Enigma sogar. Die das noch automatisiert. Wisst ihr da zufälligerweise was darüber? Ja,
zur Enigma würde ich sagen, schauen wir gleich noch drauf, aber ich würde gerne zu Visionär noch.
Ja, okay.
Die Entschlüsselung ist aber nur schwieriger, wenn man das Verfahren nicht kennt. Weil wenn man das kennt, dann kann man sich anschauen, nach welcher Regel das gemacht wird. Und man muss dann eigentlich nur die Länge von diesem Schlüsselwort rausfinden, weil dann kann man wieder diese Statistik anwenden. Und die Länge von dem Schlüssel rauszufinden, das ist auch nicht so schwierig. Da gibt's zwei bekannte Methoden. Die einfachste meiner Meinung nach Friedmann-Methode, die probiert einfach alle Schlüssellängen durch und sortiert dann den Text so, dass ihr immer zum Beispiel bei 3, dann macht er halt 3 Gruppen, nimmt immer den ersten, dann den vierten und so weiter und die zweite Gruppe ist der zweite, fünfte und der dritte, sechster und so weiter und dann jeder von denen ist ja dann mit der gleichen Cäsar-Chiffre verschlüsselt. Mhm. Und dann habe ich wieder das gleiche wie bei der Cäsar-Verschlüsselung.
Genau.
Oder dann gibt es noch eine andere. Da nutzt man eben aus, dass das Tupel oder Tripel von Buchstaben, also zwei Buchstaben zusammen, zwei bestimmte Buchstaben zusammen oder 3 bestimmte Buchstaben zusammen, noch mehr in der Wahrscheinlichkeit abweichen als einzelne Buchstaben. Das heißt, ein EN kommt viel, 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 viel häufiger vor als
ein E oder ein N und halt genau, irgendwie oder ein Q, QW.
Oder selbst T, TN oder sowas, das ist jetzt auch nicht so wahrscheinlich wie ein EN. Und da sind eben die Abweichungen noch viel höher als bei den Einzelnen. Und dann da Kaczynski heißt es, Kaczynski-Methode, die nutzt es eben aus und sagt, man sucht so Tripel, also wenn 3 aufeinander folgend gleich sind, und schaut sich die Abstände von diesen an und nimmt dann alle diese Abstände und nimmt den größten gemeinsamen Teiler von denen. Und das ist wahrscheinlich die Schlüssellänge oder ein Vielfaches davon. Mhm. Das sind so 2 Methoden, um sowas zu knacken.
Ja, sollen wir gleich noch ein bisschen auf die Enigma eingehen? Oder
gleich ein bisschen Pause machen, weil wir reden
schon. Noch ein bisschen Pause, Stunde. Wir haben schon wieder 20 Minuten, aber und ja.
Ich schaue mir so lange an, was die Enigma ist.
Ja. Okay, dann kommen wir gleich auf die Enigma zurück und wir machen jetzt nochmal Musik und zwar welches Lied?
Start It Off und ich glaube, das ist wieder von...
Nee, das war von dieser einen komischen Band. Ich weiß nicht. Wir sagen euch gleich, von welcher Band das war.
Ihr könnt übrigens auch auf der Website nachschauen.
Genau, wir haben die schon...
Da ist die Playlist online.
Genau, bis dann.
Well, the man said we're gonna start it off. We're gonna start it off. We're gonna start it off. And then he said, we're gonna start it off. We're gonna start it off. We're gonna start it off.
Sind wir wieder nach einem kurzen Lied. Wie hieß es nochmal und von wem war es? Du hast gerade nachgeschlagen.
Yeah, She Started Off von Hot Fiction.
Genau.
Album Darkroom, freie Musik von Jamendo.
Genau, und jetzt wollten wir zu der großen Verschlüsselungsmaschine des Zweiten Weltkriegs kommen sozusagen. War ja, Zweiter? Zweiter Weltkrieg,
Zweiter ja. Weltkrieg, ja.
Ja, die erste, wo wirklich mal so da, also das war der Krieg, wo sie wirklich krasse Krypto gemacht haben, für die Zeit auf jeden Fall. Also mit Turing, der dann gegen die Deutschen gekämpft hat sozusagen und das versucht hat zu entschlüsseln und die Deutschen, die halt das verschlüsselt haben und sie hatten da die Enigma.
Ja, die Enigma, die wurde auch, die hat auch, es hat auch sehr lange gedauert, bis das geknackt werden konnte. Und es konnte auch nur wegen so ein paar Kleinigkeiten geknackt werden. Also
und ein paar Fehlern, die die Deutschen gemacht haben.
Genau.
Jeden Tag um 12 Uhr berichten, Sonne steht hoch.
Nein, sie haben den Raum eingeschränkt. Die haben den Raum eingeschränkt.
Ja, das war einer der Gründe. Aber das ist auch, was ich gerade gesagt habe, dass jeden Tag um zu bestimmten Zeiten, also echt? Die deutschen Befehls und so weiter, sehr diszipliniert jeden Tag um die gleiche Uhrzeit berichtet haben. Und die Engländer wussten halt, wenn die um 12 Uhr berichten, dann wird es das Wetter sein. Ah, okay. Und die haben halt immer genau das Gleiche berichtet.
Okay.
Sonne hoch oder Wolken bedeckt oder sowas.
Okay.
Und dadurch, dass die wussten, dass die Botschaft so anfängt mit Sonne.
Dann geht's leichter, ja.
Genau.
Also ich glaube, wir erklären jetzt nicht zu sehr im Detail, wie sie funktioniert. Nee. Weil erstens verstehe ich selber nicht so genau.
Aber es gibt da eine gute Analogie.
Ja. Also vielleicht erklären wir erstmal, wie sie aussieht. Das ist nämlich, eigentlich sieht so ein bisschen aus wie eine Schreibmaschine oder so. Ja. Also was man hat eine Tastatur mit seinen 26 Buchstaben. Oder
ja doch, 27 mit Leerzeichen, glaube ich.
Ja, nein, ich glaube, es waren 26. Also so wie es hier aussieht.
Kein Leerzeichen.
Auf der Wikipedia-Seite, da sieht es nicht so aus, als wäre es ein Leerzeichen.
Okay.
Ja, und dann hat man vorne noch so Kabel, die man in verschiedene Stecker rein, also mit Steckern, die man in verschiedene Buchsen reinstecken kann. Und das ist praktisch der Schlüssel zusammen mit drei Walzen, die da drin sind.
Und dem Stand der Walzen.
Und dem Stand der Walzen, wie die, genau, das ist der Schlüssel. Also wie diese Stecker gesteckt sind und wie diese Walzen in diese Maschine eingelegt sind. Und was da jetzt passiert, wenn ich eine Taste drücke, einen Buchstaben drücke, dann läuft da eben Strom durch diese Kabel vorne und dann durch diese drei Walzen. Und gleichzeitig bewegen sich die Walzen ein Stück weiter und ein Buchstabe leuchtet auf. Das heißt, den Buchstaben, den ich gedrückt habe, den ersetze ich durch den, der aufgeleuchtet hat. Mhm. Sowohl bei der Ver- als auch bei der Entschlüsselung. Und der Schlüssel ändert sich aber jedes Mal, wenn ich eine Taste drücke. Und zwar auf irgendeine bestimmte Art und Weise.
Das kann man sich so vorstellen wie diese Klickzähler. Kennt man vielleicht irgendwie so, oder Tachometer zum Beispiel. Mhm. Man hat eben so Walzen.
Ist so im Auto so
jeweils,
so ja, Kilometerstand.
Genau, Tachometer. Beim Tachometer sind es halt jeweils 10 Ziffern. Und die nächste dreht sich mit einem Zehntel der Geschwindigkeit weiter. Da hat man eben dann drei Walzen und die drehen sich halt auch mit einem so und so Viertel der Geschwindigkeit der vorherigen weiter.
Ja, und das ist eben sehr schwierig vorauszusagen, wie der nächste Key aussieht. Genau,
vor allem, weil die unterschiedlich groß waren, teilweise die Spulen, unterschiedliche, die haben dann natürlich auch unterschiedliche Buchstaben, Reihenfolgen auf den einzelnen Walzen. Und also es ist sehr kompliziert, man kann sich vorstellen zum Beispiel auch wie eine Fahrradkette. Man hat vorne ein großes Rad, hinten ein kleines und bis sich dann, wenn man jetzt ein Kettenglied markiert, bis es dann auf einer der zwei Spulen, einer der zwei Zahnräder wieder an der gleichen Stelle hängt. Also man markiert sich ein Kettenglied und einen Zinken. Hm. Und bis es dann wieder beide aufeinandertreffen, hat es halt sehr viele Umdrehungen.
Genau, es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich jetzt immer den gleichen Buchstaben drücke, dauert es
ein paar
sehr lange,
tausend, paar Millionen Buchstaben, bis der gleiche Buchstabe wieder
anfängt. Ja, bis der gleiche nicht, aber der gleiche kommt wahrscheinlich schon irgendwann wieder, aber bis die gleiche Abfolge vom Buchstaben wieder kommt. Also wenn ich mir jetzt drei aussuche, drei aufeinanderfolgende, ABC, dann wird es sehr lange dauern, bis ABC wieder auftaucht.
Genau.
Und bei längeren Texten natürlich entsprechend noch unwahrscheinlicher. Problem war aber dann auch noch, dass bestimmte Schlüssel nicht möglich waren, dass zum Beispiel das ausgeschlossen wurde, dass ein A auf ein A abgebildet wird.
Ja,
und sowas sollte man nicht machen.
Sie haben, die Deutschen haben da ein paar Sachen eingebaut. Zum Teil waren ein paar Spulen kaputt. Die sind rein mechanisch irgendwie dann teilweise nicht weitergesprungen. oder so da, oder zu viel weitergesprungen. Und dann hatten sie noch ein paar Einschränkungen, die sie nicht erlaubt haben. Was dazu natürlich geführt hat, dass man damit eigentlich den Raum, durch den man suchen muss, wenn man es entschlüsseln will, wieder eingeschränkt hat. Dadurch wurde es nur leichter. Dadurch, dass sie gesagt haben, ja, ein A auf ein A bilden, das ist ja blöd, wurde es eigentlich nur leichter, statt es schwerer zu machen.
Ja, und so konnte es dann schlussendlich auch geknackt werden.
Ja, es gab dann auch Enigmas, glaube ich, mit bis zu 5 Spulen und was weiß ich was. Ja, man hat es dann
erweitert mit mehr Spulen.
Und dann halt diese, gab es riesige Codebücher, aber man hat dann trotzdem noch die Spulen gebraucht und den Stand der Spulen. Der stand dann irgendwo anders, in einem anderen Codebuch. Und
das war relativ gut, ja.
Sie haben es, glaube ich, wirklich nur geknackt, weil sie ein U-Boot irgendwie irgendwo bekommen haben und also dort ein paar Codebücher noch drin waren.
Also was man hier vielleicht noch erwähnen kann, ist das Kryptonomikon an der Stelle. Also im Kryptonomikon kommt zum Beispiel so eine Geschichte vor, dass die Engländer halt irgendwann gemerkt haben, okay, wir haben es jetzt geknackt zum Teil, aber es ist ja blöd, wenn wir jetzt anfangen, alle U-Boote abzuschießen, weil dann wissen die Deutschen ja, dass wir es geknackt haben und bauen irgendwas viel Stärkeres. Also dürfen wir die U-Boote nicht abschießen. Und dann haben sie sich halt so total krude Aktionen überlegt, dass sie irgendwie in Italien einen Stützpunkt aufgebaut haben, der so ausgesehen hat, als wäre dort schon Monate, bloß um irgendwie ein Alibi zu haben, um das U-Boot dann abschießen zu können.
Genau.
Und lauter so Sachen.
Weil sie halt eben, sie mussten sich dann ein Alibi dafür schaffen, dass sie eben das nicht geknackt haben, sondern sie haben dort halt ja schon lange Untergrundagenten gehabt. Also Kryptonomikon von Neal Stephenson.
Genau.
Tolles Buch, wenn man, also geht vor allem um ein Roman über Verschlüsselung, über Kryptologie. Cool. Ja, sehr interessant.
Ja, das ist verwandt mit der Autokey-Chiffre, diese Enigma. Mhm. Also Autokey heißt, ich teile meinen Text in Blöcke auf und verschlüssel den mit, zum Beispiel mit Visionaire. Und für den nächsten Block verwende ich aber nicht wieder das gleiche Schlüsselwort, sondern ich verwende den Klartext-Buchstaben vom letzten Block. Nee, den Klartext vom nächsten, glaube ich. Nee, vom letzten, weil dann kann ich so
durchhangeln. Dann kann ich den ersten Block verschlüsseln und dann entschlüsseln und wenn ich den entschlüsselt habe, kann ich den zweiten entschlüsseln.
Genau.
Okay.
Also funktioniert das. Ja, das waren jetzt alles sogenannte klassische Verfahren. Alles auch historische Verfahren. Es gibt aber auch, wir kommen gleich noch zur Unterscheidung, klassisch und moderne Verfahren. Mhm. Das ist ein bisschen, ja, das ist uneinleuchtend, wenn man das noch nicht kennt. Es wird aber, das war jetzt alles darauf basierend, dass beide den gleichen Schlüssel kennen.
Genau.
Selbst wenn es verschiedene gibt, wie wir vorhin gesagt haben, einmal um 3, einmal um 23 verschieden.
Das ist ja nur das genaue Gegenstück.
Genau, das genaue Gegenstück. Das heißt, wenn man den einen kennt, weiß man automatisch auch den anderen. So, das wird immer noch eingesetzt. Mhm. Heutzutage sagt man, ja, wenn das Verfahren so sicher ist, dass man nur durch Ausprobieren auf den Text schließen kann, dann reichen mir so etwa 80 Bit an Schlüssel.
Also 80 Einsen oder Nullen.
Genau, 80 Einsen oder Nullen, was dann auch wieder eine ziemlich große Zahl ergibt, wie wir wissen.
2 hoch 80.
Ja, und da sagt man eben, ja, dass also das dürfte einen Angreifer ja so einige 100 Jahre beschäftigen, bis er da alles durchprobiert hat, um im Mittel auf den richtigen Text zu kommen. Mhm. Ja, und angewendet wird es zum Beispiel bei den Feistel-Netzwerken. Das ist auch so eine symmetrische Chiffre, zum Beispiel DES. Mhm. Wofür steht nochmal DES?
Data Encryption Standard.
Ich glaube, ja. Data Encryption Standard, der Verschlüsselungsstandard der US-Behörden war das, oder?
Ja, ich glaube.
Ja.
Und die war dann AES die Weiterführung? Advanced
Encryption Standard. AES ist im Moment der Verschlüsselungsstandard. Jetzt schauen wir hier mal. DES, Data Encryption Standard. Ein symmetrischer Verschlüsselungsalgorithmus. Und zwar
mit 56 Bit.
Genau, für die US-Regierung. Ja, genau. Der Schlüssel hat 56 Bit und das ist ein sogenannte Blockchiffre. Das heißt, ich teile meinen Text in Blöcke auf. In dem Fall hat hier jeder Block 64 Bit.
Mhm.
Und dann wird es daraufhin verschlüsselt. Das, ich glaube, das können wir uns sparen, wie das gemacht wird.
Ja, da gibt es bestimmt auf der Wikipedia irgendwo was oder so, wenn das interessiert, einfach mal durchschauen, da steht dann irgendwo der Algorithmus.
Ja, interessant ist vielleicht, dass es bis heute Spekulationen gibt wegen diesen 56-Bit, weil anscheinend waren die Rechner damals schon so weit, dass sie, also zumindest die Hochleistungsrechner von der Regierung, von der US-Regierung, dass die sowas hätten knacken können.
Dann haben sie es genauso getimt, ja, dass man zur Not weiß, in 2 Jahren haben wir es geknackt, genau, so ungefähr.
Also der Algorithmus arbeitet mit 64-Bit, aber 8-Bit sind, glaube ich, für Prüfsumme vorgesehen oder irgendwie so war das.
Beim
DES.
Ach so.
Ja.
Okay, das
und irgendwie gibt es bis heute Spekulationen, dass sie deswegen hätten auch problemlos diese 56-Bit aufbauen können.
Aber man weiß es nicht.
Und man weiß es nicht, ob sie
das bewusst haben. Ja, auf jeden Fall 56-Bit-Schlüssel. Wir haben gerade gesagt, ja, 80-Bit sollten es sein heutzutage.
Man muss sich halt immer noch vergewissern, dass 56-Bit, wenn wir 57-Bit hätten, wäre es schon doppelt so schwer. Das heißt, wenn wir 80-Bit haben, ist es sehr viel schwerer.
Ja. Also ich hab gesagt, das ist ein sogenanntes Feistel-Netzwerk. Vielleicht ganz grob, was es ist. Das ist, man macht eben diese Blöcke und dann verschlüsselt man jeden Block über eine Anzahl von Runden. Also ich mache zum Beispiel 16 Runden, immer das Gleiche, mit immer einem irgendwie generierten Key, der irgendwie aus dem richtigen Key immer abgeleitet wird. Und dadurch habe ich eben so tolle Sachen, dass wenn ich im Klartext oder im Schlüssel ein einziges Bit ändere, dass sich in der Verschlüsselung ungefähr die Hälfte der Bits ändert. Mhm. Also, dass die Verschlüsselung zufällig aussieht. Also, das ist immer sowas, was man haben möchte, dass die Verschlüsselung aussieht wie eine zufällige Folge von Einsen und Nullen.
Genau, dass man eben nicht irgendwie ein System dahinter erkennt, weil sobald man ein System dahinter erkennt, kann man irgendwie wieder auf was schließen.
Ja, das mit dem, wenn man ein Bit im Klartext oder im Schlüssel ändert und in dem verschlüsselten Text ändert sich dann so viel, heißt auch Lawineneffekt. Und die Feistel-Netzwerke, die werden immer noch viel eingesetzt. Ja, und dass man eben nur 56-Bit-Schlüssel hatte, das hat man dann irgendwie irgendwann durch Triple DES gelöst. Triple DES. Da wendet man das dreimal an mit 2 Schlüsseln, also 112-Bit, mhm, einem 112-Bit-Schlüssel, den man in der Mitte teilt, und macht dann einmal das eine DES mit dem einen Schlüssel, dann macht man da drum herum nochmal ein anderes DES mit der Entschlüsselung vom anderen Schlüssel, und dann nimmt man nochmal den ersten Schlüssel zum Verschlüsseln von dem, oder so.
Irgendwie. Okay.
Also man macht es dreimal, aber mit 2 Schlüsseln.
Okay. Soweit ich weiß, ist diese 3DES bis heute auch nicht so, also nicht in unglaublich schneller Zeit geknackt. Ich glaube, die brauchen immer noch ein paar Stunden, um den zu knacken. Da gab es irgendwann mal so eine Challenge, wo sie eine Maschine gebaut haben, die es innerhalb von einem Tag oder so schafft. Und deswegen wird das Ganze wohl auch noch bei Funkgeräten verwendet, bei denen es, wo es keine große Rolle spielt, ob es einen Tag später geknackt wurde oder nicht.
Wenn es halt nur in dem Moment nicht geknackt werden sollte. Und vor allem es halt wichtig ist, dass halt niemand in dem Moment was Falsches reinspricht sozusagen. Genau. Also irgendwie Feuerwehrfunk oder sowas wäre vielleicht sowas.
Und also obwohl dieser Algorithmus inzwischen schon recht alt ist, in den 60ern, ist es doch nicht so, dass der komplett obsolet geworden ist bis heute. Mhm.
Okay.
Und die Fortsetzung von DES war die dann schon AES, dann nach dem Triple DES?
Ja, oder? Als man dann gemerkt hat, ja, die Schlüssel sind uns ein bisschen zu kurz, dann kam der AES, der Advanced Encryption Standard. Und ich weiß gar nicht, wie der funktioniert.
Ist auch ein Feistel. Aber hat auch ähnliche Sachen, ja.
Es ist auf jeden Fall auch eine Blockchiffre. Das heißt, ich teile meinen Klartext in Blöcke auf und verschlüssel die dann immer mit dem gleichen Schlüssel. Im Gegensatz zur Blockchiffre gibt es noch eine Stromchiffre. Mhm. Nimmt dann ein Zeichen und einen Schlüssel und generiert aus dem Schlüssel nach irgendeiner, zum Beispiel mit einem Pseudo-Zufallszahlengenerator, neue Schlüssel. Und das ist aber immer gleich. Also wenn man diesen Pseudo-Zufallsgenerator mit dem einen Schlüssel initialisiert, dann kommt da immer die gleiche Folge an Einsen und Nullen raus. Mhm. Die sieht aber wiederum zufällig aus. Also sie ist relativ zufällig. Oder die sieht zufällig aus. Und deshalb kann ich da einzelne Buchstaben mit verschlüsseln, sodass sie jedes Mal anders aussehen. Dann vielleicht ganz kurz zur absoluten Sicherheit. Also es gibt Verfahren, die als absolut sicher bezeichnet werden. Und man nennt sie dann absolut sicher, wenn man den Klartext hat. Und wenn man den Chiffretext hat, dass man über den Klartext nichts Zusätzliches erfährt durch die Chiffre. Also wenn wenn man keinen Zusammenhang zwischen der Chiffre und dem Klartext erkennen kann. Dann nennt man so ein Verfahren absolut sicher. Und ich kenne eigentlich bloß eins, das irgendwie so bezeichnet wird, nämlich das One-Time-Pad-Verfahren.
Ja, das ist,
und da hat man einen Schlüssel, der genauso lang ist wie der Text. Mhm. Und zufällig, also der Schlüssel muss absolut zufällig sein, eine zufällige String von Einsen und Nullen oder zufällige Folge von Einsen und Nullen. Und der wird dann eben mit dem Klartext verrechnet. Und dann kann man sich ganz leicht überlegen, wenn man jetzt einen verschlüsselten Text hat und alle Schlüssel durchprobiert, dieser Länge, dann kann jeder beliebiger Text rauskommen. Mhm. Und entsprechend ist es absolut, das heißt, ich weiß nichts darüber. Ich kann jeden Text erzeugen, den es gibt, wenn ich nur den richtigen Schlüssel finde.
Genau.
Entsprechend, das ist jetzt was, das kann man als sicher bezeichnen, da gibt es einfach keine Möglichkeit, das zu knacken, aber man hat eben den Nachteil, man hat diese unglaublich langen Schlüssel, nämlich der Schlüssel muss genauso lang sein wie der Text und das ist eigentlich nicht praktikabel heutzutage.
Nur halt, wenn man wirklich irgendwie an sich nur einen Befehl oder sowas, man weiß, man hat 5 Befehle, die man eigentlich senden will oder sowas, man weiß, man sendet nur 10 Zeichen.
Ja.
Und dann habe ich ein Buch mit lauter 10 Zeichenschlüsseln, ich nehme den ersten, verbrenne ihn, sobald ich ihn benutzt habe. Der andere nimmt den ersten und entschlüsselt und verbrennt ihn dann auch.
Ich denke, der entscheidende Punkt bei absoluter Sicherheit ist, dass ich nicht weiß, wann ich den richtigen Text entschlüsselt habe. Dadurch, dass ich halt alles rausbekommen kann, kann ich nie sagen, okay, das muss es gewesen sein.
Weil bei den restlichen, dann macht es halt irgendwann Sinn und dann war es wohl richtig.
Genau, also wenn ich 4 Buchstaben verschlüssel, dann kann ich halt jedes Wort, das mit 4 Buchstaben möglich ist, rausbekommen.
Allerdings darf ich den gleichen Schlüssel immer nur einmal verwenden.
Deswegen
One-Time-Pad.
Ja.
Weil sonst kann man auch wieder statistische Aussagen darüber machen.
Und ja, und wenn ich den Schlüssel zweimal verwende, dann gibt es Korrelationen irgendwie.
Ja. Genau. Das heißt absolut sicher, das One-Time-Pad, diese Stromchiffre, die ich vorhin gesagt habe, die versucht da, das ist eine Annäherung an diese Sache. Das ist auch schon relativ gut. So wie auch AES, DES relativ gut sind.
Also ja, AES ist, gerade jetzt die modernen AES sind auf jeden Fall gut genug.
Ja. Jo. Das sind jetzt alles sogenannte klassische Verfahren, die aber heutzutage die relativ neu auch sind. Sollen wir zum Unterschied zwischen klassisch und modern kommen? Ich glaube, jetzt
wäre es langsam Zeit.
Es gibt klassische Kryptographie und es gibt moderne Kryptographie. Und die klassische Kryptographie ist nämlich genau die, wo beide Kommunikationspartner den gleichen Schlüssel kennen müssen und damit ihre Verschlüsselung machen. Das ist genau alles, was wir bisher besprochen haben.
Das und halt eigentlich dann das Gegenverfahren wieder benutzen. Also man hat irgendwie mehr oder weniger 2 Verfahren oder halt den genauen Gegenschlüssel.
Genau.
Also zum Beispiel bei Cäsar kann man sich das eben vorstellen, man hat eben 3 zum Entschlüsseln, 3 zum Verschlüsseln, 23 zum Entschlüsseln. Oder man sagt halt, man hat die 3 als Schlüssel und verschlüsseln und man verschlüsselt.
Verschlüsseln ist mit einem Plus und Entschlüsseln ist mit einem Minus
Rechnung. Man rechnet genau andersrum, die Gegenrechnung.
Genau, und dann hat man, also man, auf jeden Fall müssen beide das gleiche Geheimnis kennen, deshalb heißt es auch geteiltes Geheimnis oder Shared Secret. Mhm. Oder gemeinsamer Schlüssel.
Und es ist symmetrisch, weil ich das Gleiche mache.
Genau.
Oder das Gespiegelte mache.
Dann gibt es im Gegensatz zu diesen klassischen Verfahren die sogenannte moderne Kryptographie oder auch asymmetrische Kryptographie. Und da habe ich jetzt nicht mehr, dass beide den gleichen Schlüssel haben, sondern jeder, der an so einem System teilnimmt, hat einen Schlüssel, den nur er selber kennt und einen Teil, der dazugehört zu diesem geheimen Schlüssel, der aber öffentlich ist, den alle kennen dürfen. Alle, die ganze Welt, egal wer, dürfen ihn kennen.
Auch Leute, die eigentlich nichts mit dem Geheimnis zu tun haben sollten und davon nichts wissen sollten.
Das ist völlig egal. Und was man jetzt machen kann mit diesem öffentlichen Teil, kann man jetzt, wenn ich jetzt einen geheimen Teil habe und jeder kennt hier im Raum meinen öffentlichen Schlüssel, dann kannst du mir eine verschlüsselte Nachricht schicken, indem du sie mit meinem öffentlichen Teil verschlüsselst. Mhm. So, dann kannst du sie selber nicht mehr entschlüsseln. Das kann dann nämlich nur noch derjenige mit dem geheimen Schlüssel und dann bin ich. Und deshalb kann mir auch Michi eine geheime Nachricht damit schreiben.
Die dann ich nicht lesen kann, weil ich habe ja nur den öffentlichen.
Genau.
Wenn ich mit dem versuchen würde zu entschlüsseln, kommt nur Schrott raus.
Genau. Und das hat eben den Vorteil, man braucht nicht so viele Schlüssel. Und also wenn wir jetzt, wenn wir drei jetzt kommunizieren wollten, dann bräuchten wir jetzt, okay, bei drei ist es noch das Gleiche, oder? Dann bräuchten wir zwei ein Geheimnis, dann bräuchten, also Hannes und ich, Michi und ich bräuchten ein und Michi und Hannes bräuchten ein. Ein gemeinsames Geheimnis, das ist jetzt noch das Gleiche, aber wenn wir einen vierten dazu nehmen, dann bräuchte da auch, dann bräuchten
wir brauchen halt die Fakultät wiederum.
Genau. Und wenn man eben hier diese asymmetrische Kryptographie betreibt, dann braucht man eben für jeden Teilnehmer nur ein so ein Schlüsselpaar, einen geheimen und einen öffentlichen.
Also linear nur, genau, wenn man jetzt diese Vorteile benutzen will.
Nämlich, da steigt die Zahl nur doppelt so schnell im Gegensatz zu der Fakultät bei dem anderen. Ein weiterer Unterschied ist, dass wir uns auch bei der klassischen Kryptographie nicht damit auseinandergesetzt haben, wie jetzt dieser Schlüssel von mir zu dir kommt. Ja. Also wenn du jetzt für mich irgendwie in Berlin bist und da mit mir kommunizieren möchtest,
genau, wenn du da jetzt
Def Radio Geheimdienstarbeit in Berlin verrichtest und möchtest mir hier im Studio was mitteilen, ohne dass es ihr da mitbekommt oder dass Leute mitlesen können, dann müssen wir vorher irgendwie einen Schlüssel ausmachen bei der klassischen Kryptographie.
Also zum Beispiel müssten wir uns ein Codebuch überlegen für One-Time-Pads oder irgendwie halt uns einen Schlüssel merken oder sowas.
Und wie das passiert, das ist eben nicht Teil der Protokolle. Und bei der modernen Kryptographie ist eben genau dieser Austausch über einen unsicheren Kanal, also zum Beispiel über Telefon oder übers Radio oder so, können wir trotzdem ein Geheimnis austauschen, ohne dass Leute, die nicht berechtigt sind, das mitbekommen.
Vor allem, weil wir eben ja eigentlich kein Geheimnis austauschen. Also gerade bei den bei sowas wie RSA, wir tauschen ja was aus, das vollkommen legal ist. Ja. Wir geben einen öffentlichen Schlüssel, den darf jeder kennen.
Genau, den kennt jeder. Dazu haben wir auch schon mal eine Sendung gemacht. Mhm. Also ja, es ging darum, E-Mails zu verschlüsseln und da wird genau sowas verwendet. Das war Def Radio Nummer 161 zur E-Mail-Verschlüsselung. Ich bin mittlerweile selber so ein bisschen weg von E-Mail-Verschlüsselung. Ich finde das uncool.
Wieso?
Weil man mir, wenn ich die Mail unterschreibe, dann kann man mir immer beweisen, dass ich diese Mail geschrieben habe.
Ja, ich hätte gerne lieber sowas wie zum OTR. Beispiel OTR.
Ja.
Dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich es schreibe und lese, will ich genau diese Sachen, Integrität, Authentizität und Privatsphäre. Aber so danach muss es meistens nicht mehr sein. Also
genau. Also dann, wenn wir uns jetzt hier unterhalten, dann wollen wir nicht unbedingt, dass man für alle Zeit beweisen kann, worüber wir hier gesprochen haben und vor allem, wer was gesagt hat.
Genau, und uns dann darauf festknallen und uns irgendwie vom Zivilgericht verklagen, weil wir jetzt hier irgendwas Komisches gesagt haben, von dem wir nicht mal wussten, dass es in 50 Jahren dann vielleicht illegal ist.
Im Radio ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber
ja.
Per Mail, da könnte man das ja, wenn man sie nicht unterschreibt, dann kann man abstreiten, dass man diese Mail geschrieben hat.
Genau.
Okay, aber das ist gar nicht unser Thema heute.
Ja, und teilweise.
Ja, aber darüber hatten wir schon eine Sendung.
Ja, über E-Mail-Verschlüsselung direkt, ja.
Über OTR müssen wir auch mal was machen. Ja, und die Sicherheit, die beruht jetzt bei der modernen Kryptographie auf was anderem als bei der klassischen Kryptographie. Bei der klassischen Kryptographie, da haben wir eben uns die Informationstheorie angeschaut und haben gesagt, so ja, wenn man da jetzt den Schlüssel nicht kennt, da muss man folgende Verfahren machen, um das zu knacken. Und wenn das ein gutes Verfahren ist, dann muss man alle Schlüssel durchprobieren. Und bis man alle Schlüssel durchprobiert hat, braucht man so und so viel 100 Jahre. Mhm. Und entsprechend ist es uns sicher genug. Und bei der modernen Kryptographie, da ist es ein bisschen schwieriger, weil da gibt es ja immer einen öffentlichen Teil und einen geheimen Teil. Und die müssen ja irgendwie was miteinander zu tun haben. Das heißt, da beruht es einfach nur darauf, dass es nicht bekannt ist, wie man dieses Problem effizient löst. Also man kann so ein Problem lösen, zum Beispiel ganz typisch ist die Faktorisierung einer Zahl. Also eine Zahl, wenn sie keine Primzahl ist, also Primzahl, eine Zahl, die nur durch 1 und sich selber teilbar ist. Und wenn es keine Primzahl ist, dann ist sie aus anderen Primzahlen zusammengesetzt. Das heißt, das ist dann eine Primzahl
mal
eine
andere. 3 mal 3.
Genau, 9 ist 3 mal 3 und 3 ist eine Primzahl. 15 ist 3 mal 15.
3 mal 5.
15 ist 3 mal 5, genau. Und 3 und 5 sind Primzahlen. Und so geht es eben weiter. Das heißt, und das, dieses 3 mal 5, das ist dann diese Faktorisierung. 3 ist ein Faktor von 15, 5 ist ein Faktor von 15 und so weiter. Und RSA zum Beispiel basiert darauf, dass die Faktorisierung einer großen Zahl nicht leicht berechnet werden kann, dass es sehr schwierig ist, es zu berechnen. Wenn man die kennen würde, dann könnte man jeden verschlüsselten Text mit dem öffentlichen Key knacken oder lesen, aber es ist eben schwierig.
Das ist auch das Problem, wieso es eventuell bei Quantenrechnern dann da mit der modernen Kryptographie Probleme geben könnte, weil sie eben auf der Schwierigkeit der Berechnung basieren und gerade so parallele Sachen sind mit Quantenrechnern dann um einiges schneller machbar. Also gerade so eine Berechnung, Faktorisierung wird vermutlich in Quantenrechnern sehr viel schneller sein.
Die klassische Kryptographie ist doch dann aber nicht geknackt, oder?
Du hast das Problem, dass du müsstest die Schlüssellänge sehr viel erhöhen du berechnest trotzdem noch parallel alle Ergebnisse gleichzeitig.
Ja.
Also One-Time-Pads sind immer noch nicht knackbar.
Aber, absolut sichere Systeme sind immer noch.
Ja, aber also die normale AES. Du berechnest alle Schlüssel gleichzeitig und eins ist ein sinnvoller Text. So ungefähr.
Don't know. Also es gibt eine Seite von Daniel Bernstein, Post-Quantum Cryptography.
Ja.
Und ich meine, ich hätte
das. Es gibt da halt ganz andere Ansätze, dass man irgendwie, man sendet und wenn jemand währenddessen mitliest, bemerkt man das und bricht sofort das Senden ab. Sobald einer ein Bit mitliest, verändert sich das Ergebnis und dadurch kann man sofort abbrechen.
Das ist jetzt aber schon Quantenkryptographie.
Ja, was du das wäre dann Quantenkryptographie.
Die Unschärferelation, oder?
Wenn du es beobachtest, dann verändert es sich's.
Es gibt ein Buch, Post-Quantum Cryptography.
Aber die normale Kryptographie ist halt größtenteils am Arsch dann, um es mal so böse zu sagen.
Ah, hier ist eine Website dazu. Ja,
also bis auf
One-Time-Pads. Also hier steht RSI ist dead, DSA ist dead, Elliptic Curves. Das sind alles moderne
Verfahren. Das sind alles moderne, ja. Stimmt.
Ja gut, da müsste man sich mal mit befassen. Wir haben in der Krypto-Vorlesung haben wir uns nicht damit beschäftigt. Ich habe mich bisher auch nicht privat damit beschäftigt, außer mal einen Vortrag gehört über einen Quantenschlüsselaustausch. Mhm. Aber das weiß ich jetzt leider auch nicht so
genau. Also auf jeden Fall die ganzen asymmetrischen modernen Verfahren, die sind dann obsolet.
Ja, und darum hat es bei den asymmetrischen Verfahren sind die Schlüssel viel, 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 viel größer als bei den symmetrischen Verfahren, bei den klassischen. Bei klassischen, wir haben gesagt, wir brauchen ungefähr 80 Bit, damit das ausreichend sicher ist für den Schlüssel. Bei den asymmetrischen, bei den modernen Verfahren brauchen wir ungefähr so 1000 Bit.
1000 sind schon unsicher.
Also
1000 sind in 2 Jahren geknackt.
Das ist ein bisschen der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Ja.
In der Praxis ist 1000 viel zu wenig. In der Theorie reicht es noch. In der Praxis ist deshalb zu wenig, weil man eben meistens nicht Brute Force machen muss. Also normalerweise können wir irgendwie irgendwelche Schlüssel ausschließen. Mhm. Aber in der Theorie sagt man immer noch, dass 1000 ausreichend sind.
Ja, es war halt vor einer Weile, hatten sie den 756er geknackt, hatten dafür 2 Jahre gebraucht und deswegen hat man dann gesagt, der 1000er wird in 2 Jahren geknackt sein. Und deswegen lieber mal, wenn man jetzt einen neuen anlegt, einen 2000er oder sogar einen 4000 Bit. Ja.
Also in der Praxis sollte man deutlich längere, eher so 4000 Bit oder sowas nehmen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung auch. Aber
hält dann
aber
auf jeden Fall auch länger.
In der Theorie ist es immer noch ausreichend.
Ich wollte noch auf eine Website hinweisen, keylength.com. Dort wird so eine Art Prognose gegeben, bis wann Schlüssel halten von der Länge.
Ah, cool, die verlinken wir auf der Website von uns gleich.
Ja.
devradio.de. Da gibt es eine Seite zu dieser Sendung, da könnt ihr das dann nachschauen. Please enable JavaScript steht da, alles klar. Mach ich dann irgendwann mal. Ich wollte trotzdem noch zu den Schlüssellängen. Auf jeden Fall sind die eben riesig lang und das ist eben, die sind eben deshalb so lang, weil es eben für diese, nur bei großen Zahlen eben so schwierig ist, bestimmte Probleme zu lösen. Zum Beispiel bei RSA eine Zahl zu faktorisieren.
In genau 2 Primzahlen. Also.
Oder bei der El-Jamal-Verschlüsselung, da ist die Schwierigkeit, einen sogenannten diskreten Logarithmus zu berechnen. Also wenn ich irgendwie eine Gleichung habe, irgendwas ist gleich a hoch x modulo einer großen Zahl, dann ist es eben schwierig herauszufinden, was dieses x ist. Wenn a und das andere bekannt sind. Also wenn a und das Ergebnis bekannt sind und ich das x haben will, dann ist es eben ganz schwierig, das rauszufinden, darauf basiert. Da gibt es noch so verschiedene andere Ansätze.
Es geht eigentlich immer um irgendwie Primzahlen und irgendwelche Exponentialfunktionen.
Genau.
Sind bei allen irgendwie drin.
Ja.
Wir exponentieren irgendwas mit Primzahlen drin. Entweder sind die halt hinter Modulo oder es sind halt die, die wir hoch irgendwas nehmen oder so.
Genau, das sind große Primzahlen, die miteinander verrechnet werden und dann wird Modulo denen gerechnet.
Einfach weil Primzahlen sehr tolle Eigenschaften haben, weil wir in dem Raum bleiben, in diesem Zahlenbereich.
Ja. Vielleicht haben einige schon von elliptischen Kurven gehört. Das ist in letzter Zeit immer wieder im Gespräch. Das ist eigentlich ganz was Ähnliches wie dieser diskrete Logarithmus. Bloß, dass man da, also im diskreten Logarithmus rechnet man halt mit so normalen Zahlen, wie wir sie kennen. Also das sind dann sogenannte Restsysteme oder Restklassen, mit denen wir da rumrechnen. Das ist immer dieses Modulo. Ja, ich glaube, das können wir uns auch sparen.
Wir hatten es, glaube ich, auch mal angesprochen. Wir hatten mal eine Sendung irgendwie über diskrete Mathe, wo wir ein bisschen so Sachen auch angesprochen haben. Okay, und versucht haben, Mathe zu machen.
Ja, das ist halt schwierig im Radio, deshalb lassen wir das. Auf jeden Fall elliptische Kurven, da hat man deutlich kürzere Schlüssel, weil es da schwieriger ist, zurückzurechnen. Deshalb wird das verwendet. Also es ist sehr ähnlich wie diese diskrete Logarithmus-basierende Verschlüsselung, allerdings auf anderen Algorithmen, also auf so Kurven eben. Auf geometrischen Kurven. Und ich würde sagen, wir machen nochmal Musik
und
kommen dann auf noch ein bisschen, was man sonst so mit Krypto machen kann.
Genau.
Musik kommt von nochmal Hot Fiction, Thump.
Bis gleich.
Some thumb. Give me generous and dumb.
Hallo allerseits, da sind wir wieder zurück hier bei Def Radio auf Radio Free FM, 102,6 MHz. Und ja, wir haben heute das Thema Kryptologie und wir haben schon einiges besprochen. Wir hatten zuerst die historischen klassischen Verfahren, dann sowas wie Cäsar-Chiffre, bis hin zur Enigma.
Genau, Skytale, Playfair haben wir gesprochen, Visionaire, genau. Autokey, Enigma und dann so ganz neue Sachen. DS, Stromchiffren, One-Time-Pad, AES.
Genau, die auch noch als klassische Algorithmen oder klassische Verfahren gelten. Eben, man nennt das auch symmetrisch, weil man eben das gleiche Geheimnis kennt und damit ent- und verschlüsseln kann mit dem gleichen Geheimnis.
Dann wird uns unterhalten, was absolute Sicherheit ist, nämlich dass man, dass ein Verfahren absolut sicher ist, nur wenn man über den Klartext nichts herausfindet, wenn man die Chiffre hat. Und da gibt es eigentlich fast nur das One-Time-Pad-Verfahren, wo der Schlüssel genauso lang ist wie der Text, weshalb man aus einem Geheimtext und einem, und wenn man Schlüssel durchprobiert, kann man jeden beliebigen Text erstellen und deshalb weiß man halt gar nichts über den Klartext.
Zu dem One-Time-Pad fällt mir gerade noch ein, wie man das sinnvoll machen kann, wenn man so eine Art Codebuch hat, dann schreibt man sich einfach immer Zeilen mit irgendwie 5 Zeichen auf und die halt zufällig angeordnet sind und schreibt darunter seinen Text und darunter dann das Verschlüsselte und dann kann man beliebig langen Text machen in 5 Zeichenschritten.
Das ist richtig, allerdings braucht man dann immer noch riesige Mengen
an Code, genau. Man braucht ein riesiges Codebuch, das dann auch bei beiden genau gleich sein muss. Ja. Da darf kein Fehler drin sein und dann hat man halt, kann man den Schlüssel, also die Länge des Textes wählen, abhängig von Schlüssel mal, also ein Vielfaches der Schlüssellänge.
Aber vielleicht sollten wir uns sowas mal zulegen hier als Def Radio, wir mal sowas austauschen, dass wir als Def Radio kommunizieren können, auch wenn die Zombies die Welt
auch
übernehmen.
Auch im Atomkrieg fünfter Weltkrieg, wenn die Besucher kommen.
Die Aliens, wenn die Welt übernehmen. Und dann müssen wir immer noch sicher kommunizieren können. Das sollten wir mal machen.
Ja, drucken wir uns für jeden so irgendwie ein paar hundert Seiten aus.
Genau, aber es muss ja auch gehen, wenn man keinen Strom mehr hat.
Genau.
Das ist schade um unsere Smartphones, weil da würde es einfach drauf passen.
Schrecklich, ja. Wir können natürlich auch immer noch Fahrrad fahren, um unsere Smartphones anzutreiben, aber es bringt trotzdem nichts, weil wir haben trotzdem kein Netz.
Richtig.
Ja.
Das ist ja kacke.
Ja. Das brauchen wir doch wieder Brieftauben.
Ja gut, dann haben wir gesprochen von der modernen Kryptographie, wo man dann eben 2 verschiedene Schlüssel hat, also wo jeder Teilnehmer an dem System 2 Schlüssel hat, nämlich einen öffentlichen und einen geheimen. Und das basiert dann eben darauf, dass irgendwelche algorithmischen Probleme schwierig zu lösen sind, wenn man irgendwas nicht kennt, nämlich diesen geheimen Teil vom Schlüssel.
Riesige Zahlen und so weiter.
Genau, riesige Zahlen. Da hatten wir RSA, El-Jamal, elliptische Kurven, gibt es noch ein paar Sachen, DSA.
Ja.
Genau. Und man kann aber noch mehr mit Krypto machen.
Ja, man kann das nicht nur so benutzen für Verschlüsselung von irgendwelchen Texten.
Das ist eigentlich so, das, was üblich ist, dass man eben einmal das unleserlich macht für Leute, die es nicht lesen können sollen, dass man so Nachrichten verschickt, dass der Empfänger eben sieht, dass es tatsächlich von dem richtigen Sender kommt und dass es unterwegs nicht verändert werden kann, also der Inhalt der Nachricht, ohne dass man das merkt. Die 3 Sachen. Und es wäre aber cool, wenn man noch andere Sachen machen kann. Zum Beispiel gibt es ja oft Internetseiten oder irgendwie Webdienste oder Internetdienste, wo ich mich einloggen möchte. Aber vielleicht traue ich der Verbindung nicht so ganz oder ich traue überhaupt demjenigen dort nicht so ganz und so. Das heißt, ich möchte eigentlich gar nicht, dass mein Passwort bei demjenigen ist.
Weil der wird sowieso nur Klartext auf irgendeine Textdatei in seinem Server liegen lassen, im FTP-Verzeichnis.
Genau, das heißt, wenn irgendjemand den Server hackt, bei irgendeiner großen Firma, die mit S anfängt oder so, dann und da mein Passwort drauf war
und die
oder
Kreditkartendaten,
dann hat die plötzlich dieser böse Cracker hat die dann und das will ich ja vielleicht nicht, und vor allem mein Passwort jetzt erst zum Beispiel die PIN für meine Kreditkarte oder wie auch immer, und deshalb würde ich gerne den Dienst aber trotzdem benutzen und deshalb würde ich dem gerne beweisen, dass ich dieses Passwort habe, ohne dass er das Passwort kennt und er muss es dann nachprüfen können, dass ich das tatsächlich habe, ohne dass er eben jemals das richtige Geheimnis erfährt. Ja, und das, sowas nennt sich Zero Knowledge.
Ich mache sozusagen einen Geheimnis-Proxy.
Genau. Und das funktioniert immer so, da gibt es auch wieder einen geheimen und einen öffentlichen Teil und wenn da gibt es so Begriffe wie Verifier, Prover, und zwar, wenn ich jetzt derjenige bin, der auf etwas, der jemandem etwas beweisen möchte, dass ich etwas besitze, dann heiße ich Verifier. Nee, dann heiße ich, verdammt.
Prüfer,
oder? Nee, dann heiße ich, ich Verifier. Ich bin, ja, genau.
Muss ich jetzt was beweisen oder muss ich was verifizieren?
Stehe ich kurz auf dem Schlitten. Nee, genau, ich bin der Prover.
Ich muss ja beweisen, dass ich bin. Und der andere kann es dann nachvollziehen und verifizieren, den Beweis.
Ich fürchte, ich habe das in meiner Klausur falsch rum hingeschrieben. Naja, whatever.
Die wirst du wohl nicht bestehen.
Verdammt. ich fürchte, ich habe das genau falsch rum aufgeschrieben. Egal. Also ich bin der Prover, ich bin derjenige, der etwas beweisen möchte. Das heißt, ich habe irgendein Geheimnis. Und dann gibt es noch einen öffentlichen Teil, den jeder kennt. Und der ist beim Verifier eingetragen. Das heißt, das ist so quasi die Initialisierung. Das heißt, wenn ich irgendwie Online-Banking darüber machen möchte, dann gehe ich zu meiner Bank, lasse dieses öffentliche Geheimnis eintragen. Die wissen dann, dass es tatsächlich von mir ist. Und sagen dann, ja, derjenige ist berechtigt. Und wenn ich darauf jetzt zugreifen will, dann denke ich mir irgendwas aus, irgendwas Zufälliges und schicke das dem Verifier. Das heißt Commitment. Also ich committe, ich binde mich daran an dieses, also ich binde mich an diese Aussage von mir und sage, die ist von mir. Und zurück kommt dann eine sogenannte Challenge, also eine Aufgabe, die ich zu lösen habe. Und da muss ich diese Aufgabe lösen und muss das Ergebnis dieser Aufgabenlösung wieder zurückschicken. Und diese Aufgabe kann ich eben nur dann richtig lösen, wenn ich beide diese Geheimnisse kenne. Also einmal das, was bei der Initialisierung und einmal das, was ich beim Commitment übergeben habe. Nur dann kann ich diese Aufgabe immer richtig lösen. Bei den meisten Protokollen ist es so, dass man das mehrmals machen muss, weil die Wahrscheinlichkeit ungefähr 1/2 ist, dass ich das errate, dass ich das Richtige errate. Und deshalb muss man es mehrmals machen, damit der Verifier dann zufriedengestellt ist.
Kann ich mir das so ein bisschen vorstellen, wie das wir es bei E-Mail-Verschlüsselung hatten beim Unterschreiben.
Genau.
Dass ich eben mit meinem Geheimnis unterschreibe und der andere macht dann entschlüsselt dann mit dem Öffentlichen.
Genau, damit.
So in der Art.
Genau, das könnte man auch machen, das könnte man auch verwenden, um auf irgendwas zuzugreifen. Gibt es ja auch. Also man kann zum Beispiel Client-Zertifikate machen oder so. Aber das Problem ist, dass man, wenn man das so macht, das hat man ein paar Schwierigkeiten. Zum Beispiel, dass man dann aus Versehen, wenn man dem Verifier nicht so richtig traut, dass der einem dann aus Versehen irgendwas zum Unterschreiben geben kann, was man dann blind unterschreibt. Mhm. Zum Beispiel eine andere
alles
Nachricht.
Einzeln
wir
oder
hatten
sowas.
Signaturen, wir haben Signaturen ganz übergangen, gell?
Ja, die hatten wir auch bei E-Mail-Verschlüsselung, hatten wir die besprochen eigentlich.
Ganz kurz vielleicht noch, also eine Signatur ist, dass ich mit meinem geheimen Schlüssel etwas unterschreibe und jeder damit nachprüfen kann, dass es von mir kommt.
Von diesem geheimen Schlüssel kommt.
Genau, mit diesem geheimen Schlüssel überprüft werden. Und es konnte nur unterschrieben werden, wenn man diesen geheimen Schlüssel kennt. Also muss ich das gewesen sein, der das unterschrieben hat. Und dann gibt es noch sogenannte blinde Signaturen, wenn ich nicht weiß, was ich da unterschreibe. Mhm. Da kann man das irgendwie verschlüsseln, die Nachricht, mir geben, dann kann ich die unterschreiben und zurückgeben und derjenige kann sie dann wieder entschlüsseln, ohne dass die Signatur kaputt geht. Das geht, da gibt es so Verfahren. Das nennt sich blinde Unterschrift und deshalb möchte man das bei Zero Knowledge nicht, dass man das mit so Signaturen macht, weil man dann vielleicht aus Versehen irgendwas unterschreibt.
Sonst kauft man aus Versehen eine Waschmaschine.
Genau. Und verdammt, ich habe doch schon 30 Stück im Keller stehen.
Von den letzten Anmeldungen bei dieser oder jener Webplattform.
Ja. Ja, okay. Das ist Zero Knowledge.
Okay. Das heißt, wir haben irgendwie, wir sagen, also wir geben vorher ein gewisses Geheimnis dem Unternehmen, das aber nicht so wirklich geheim ist, also so eher ein Public Key, oder? da sagen wir, das soll genau. jetzt zu diesem nee, Konto gebucht sein.
Das ist auch
sein.
Nicht geheim, das ist öffentlich.
Das ist der Public Key, also wir sagen dem nur, das soll zu diesem Konto gebucht werden.
Genau. Den, kann ich, ja zum Beispiel, den kann ich ja zum Beispiel unterschreiben.
Genau.
Dann wissen die, dass es von mir kommt.
Genau. Dann gebe ich ein Commitment. Was macht man mit dem Commitment? Berechnet daraus der Server die Challenge, oder?
Genau. Nee, also das kommt immer aufs Verfahren drauf an. Okay. Bei den meisten ist es so, sollen wir mal eins durchgehen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen...
Ja, muss man vielleicht nicht unbedingt. Also wir haben halt irgendwie ein Commitment und eine Challenge. Und vor allem die Challenge ist wichtig, damit wir eben, mit der können wir verifizieren, dass wir sind.
So. Also meistens ist es so, man hat der öffentliche Teil dieses Schlüssels oder dieser Initialisierung. Das ist eben irgendwas, das ist ja bekannt. Und was man dann im Protokoll, dieses Commitment, das ist genau sowas wie der öffentliche Teil, ist auf die gleiche Art und Weise entstanden. Mhm. Und die Challenge ist dann meistens eine 0 oder eine 1. Und bei einer 0 berechnet man eine Aufgabe mit dem geheimen Schlüssel und dem, was man da commit, und den geheimen Teil des Commitments. Also Commitment ist auch wieder ein geheimer und ein öffentlicher Teil.
Und dann kannst du da was entschlüsseln.
Und wenn man eine 1 hat, wenn man 0 hat, dann eben nur mit dem geheimen Teil des Commitments, und wenn man eine 1 hat, dann mit dem geheimen Teil des Commitments und dem geheimen Teil.
Von meinem Schlüssel.
Genau. Und der Verifier kann dann überprüfen, das kann dann eben, es kann eben nur eins davon kann man eben ja, erraten oder praktisch immer richtig haben. Das andere ist die Wahrscheinlichkeit eben 1/2, dass man es falsch hat.
Mhm. Okay, und dann wird es halt ein paar Mal gesagt, wird ihm ein paar Mal eine 0 oder eine 1 geschickt, genau, und so darauf schicke ich dann das Richtige.
Und Kommunikation ist ja jetzt das sind kleine Zahlen, die da ausgetauscht werden. Das kann ich 100-mal machen, locker, ohne dass es mich irgendwie eine relevante Zeit kostet.
Da kommt halt einmal kurz so ein Wartekreis und dann ist man eingeloggt.
Genau, also es dauert irgendwie eine Sekunde und dann hat man das 100-mal gemacht und dann... Wenn das jetzt eben 100 Mal gepasst hat.
100, dann...
Ja, wenn es 100 Mal in Ordnung war, dann glaubt mir das eben der Verifier. Und wenn das jetzt einmal von den 100 falsch war oder wenn das 30 Mal falsch war, dann glaubt das mir halt nicht.
Genau.
Also selbst wenn es einmal falsch war, darf es mir eigentlich nicht glauben.
Ja.
Und die Wahrscheinlichkeit ist eben sehr hoch, dass ich einen Fehler mache, wenn ich nur rate.
Mhm. Okay. Was können wir sonst noch damit Tolles machen?
Digitales Bargeld.
Digitales Bargeld. Viel also Gespräch, digitales Geld an sich.
Digitale Münzen, digitale, genau. Viel im Gespräch war Bitcoin in letzter Zeit. Mhm.
Dazu gibt es auch die Chaos-Radio-Sendung von vor zweimal, ich weiß nicht genau, ich glaube Andreas und einem Geldwissenschaftler, wie auch immer. Mhm. Und die haben halt auch darüber gesprochen, wie das Ganze funktioniert und was man damit so tun kann.
Genau, chaosradio.ccc.de.
Ja. Einfach durchhören war ganz interessant.
Ja, da Bitcoin, aber da gibt es auch noch andere Verfahren. Also das, was ein bisschen älter ist. Also Bitcoin möchte, dass es verteilt ist und dass es keine zentrale Instanz gibt.
Genau, weil die sagen, die zentrale Instanz, wie wir jetzt gerade beim, sagen wir mal, echtem Geld, haben zum Beispiel der internationale Währungsfonds oder auch die einzelnen Landesbanken beziehungsweise halt EU-Bank oder sowas, die sind halt immer Institutionen, die das Geld ausgeben und das Geld verwalten und alles von diesem Geld wissen.
Ja,
und
die können das regulieren und
ja,
zu einem gewissen Teil können sie nachvollziehen, wo es sich befindet.
Genau, und das ist, sowas will man halt nicht als freier Mensch im Internet sozusagen. Und
deshalb ist Bitcoin eben so ein verteiltes System. Damit kenne ich mich jetzt aber nicht so aus, aber was wir hatten, war so ein E-Cash-System oder so heißt es, glaube ich. Also das ist dann auch wieder die Analogie von richtigem Bargeld ins Digitale übertragen. Ich habe jetzt hier in meinem Skript nicht den Namen davon, ich glaube, wir haben das E-Cash genannt.
Ja.
Ich bin nicht ganz sicher. Elektronisches Bargeld heißt es hier. Ja, und das hat einige Eigenschaften, dieses elektronische Bargeld. Und zwar, man soll es nicht fälschen können. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt damit bezahle, dann darf ich nicht mit Falschgeld bezahlen können. Das muss tatsächlich von einer Bank ausgegeben sein. Also wir haben das hier Bank genannt. Also es gibt hier eine zentrale Institution, die gibt dieses Geld aus. Und da kann man dann, wenn man da wieder Geld draus machen will aus diesem elektronischen Bargeld, dann kann man das ihr eben geben und kriegt dann echtes Geld dafür. Ja, oder halt richtiges Bargeld oder kriegt es aufs Konto gut geschrieben oder wie auch immer. Aber es muss auch anonym sein. Das heißt, wenn die Bank mir Geld gegeben hat, dann soll die nicht nachvollziehen können, wenn sie irgendwann dieses Geld wieder zurückbekommt, von wem das ursprünglich kam, also von mir,
ja.
Und auch nicht, was ich damit gekauft habe.
Zum Beispiel eben wieder halt Bargeld, eine Münze, die speichert sich nicht, wer sie in der Hand hatte.
Genau, die Münze merkt sich nicht, wer sie in der Hand hatte. Und
es merkt sich auch sonst niemand, wer sie in der Hand hatte.
Hoffentlich merkt sich auch niemand die Seriennummer von Geldscheinen. Wenn, das ist, also ich glaube nicht, dass man das nachvollziehen kann, wo Geld drin ist.
Man kann, wenn man es will. Es gibt spezielle markierte Scheine, die nur dazu da sind, um eben zum Beispiel Dieben gegeben zu werden.
Ja.
Ist ja klar.
Aber üblicherweise ist es eben nicht so. Und ja, und dann gibt es aber noch, dass man Missbrauch verhindert, nämlich ich habe ja, wenn ich eine Münze aus dir gebe, dann habe ich sie dir gegeben und ich habe sie nicht mehr. Mhm. Wenn ich dir jetzt eine Folge von Einsen und Nullen gebe, dann kann ich mir die vorher einfach kopieren und kann die gleiche Folge von Einsen und Nullen auch Michi geben.
Hey, doppelt so viel Geld.
Genau, und dann noch meinen Eltern. Und
oder wir haben halt kein Geld und du hast immer noch.
Online-Händler, genau. Und dann habe ich irgendwie mehrmals mit der gleichen Münze bezahlt und die ist aber immer gleich viel wert und sowas soll vermieden werden, dass das geht. Und genauso auch, dass derjenige, der das dann zurücktauscht, es mehrmals zurücktauschen kann.
Mhm.
Ja.
Und dafür wird halt eben bei dem System dann die zentrale Instanz benutzt, oder? Dass das Geld,
nein.
Vor allem dafür, dass das Geld einzeln bleibt.
Nein, nein, nein. Die zentrale Instanz wird nur dafür verwendet, eigentlich hauptsächlich, um
zurückzutauschen.
Um echtes Geld in
okay.
elektronisches Bargeld zu tauschen und umgekehrt.
Und wie wird dann das sichergestellt, dass das Geld nicht kopiert wird?
Da gab es in der IT-Security-Vorlesung letztes Wintersemester, da haben die eine coole Analogie gehabt dazu. Und zwar mache ich das so, dass ich so eine elektronische Münze in den Umschlag packe und den versiegle. Also ich sage, ich erstelle mir selber diese elektronische Münze, da schreibe ich drauf, wie viel sie wert ist und schreibe eine zufällige Seriennummer drauf.
Aha.
Die Seriennummer muss so lang sein, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich zweimal die gleiche Seriennummer generiere.
Aha.
Also eine ganz lange zufällige Seriennummer und ich sage eben drauf, wie viel sie wert ist. Dann mache ich das Ding zu, diesen Umschlag, also tue die Münze in den Umschlag, mache den Umschlag zu, versiegel den und schreibe auf den Umschlag drauf, wie viel das, was da drin ist, wert ist.
Aha.
Und dann gebe ich das meiner Bank.
Aha.
So, und jetzt unterschreibt meine Bank diesen Umschlag. Jetzt glaubt ihr mir natürlich nicht, dass, also ich sage jetzt auf diese Münze, ja, diese 5 Euro wert.
Und draußen schreibe ich drauf, es wären 100.
Na, draußen, oder ich tue eine Münze rein, die 100 wert ist und schreibe draußen drauf, sie sei 5 wert. Dann gebe ich meiner Bank 5 Euro und den Umschlag und sie unterschreibt es und dann habe ich 100.
Ach so, 100.
Weil 100 Cash drin sind.
Ja, genau, du willst ja drin mehr als
deshalb
draußen.
Ist das ja blöd, das glaubt mir die Bank nicht. Deshalb mache ich, wenn ich jetzt eine 5-Euro-Münze haben möchte, tue ich die in so einen Umschlag mit einer zufälligen Seriennummer, mache den zu, versiegel den, schreibe draußen drauf 5 Euro und das gleiche mache ich aber 100 Mal.
Okay.
Also ich mache 100 solche Umschläge mit jeweils einer Münze, gebe dann die alle der Bank und die Bank macht 99 davon auf, zufällig. Und wenn die alle richtig waren,
also dann glaubt sie, dass der
letzte auch richtig ist. Weil dann, wenn sie das zufällig macht, ist nur noch eine Chance von 1 zu 99 eben,
ja.
Dass ich gelogen habe, was sehr unwahrscheinlich ist. Oder man macht halt 1000 oder
10.000.
Die Chance wird dann halt ziemlich klein irgendwann.
Ja.
Was ja elektronisch schnell möglich ist. Und dann unterschreibt die mir den Umschlag.
Mhm.
Und dann nehme ich den Umschlag und kann damit bezahlen. Genau, also genau, dann kann ich damit bezahlen.
Weil es von der Bank verifiziert ist.
Genau. Und derjenige kann dann das auch nehmen und kann es der Bank zurückgeben und eigentlich muss dann den Umschlag nie aufmachen. Und ist trotzdem alles anonym, weil niemand weiß die Seriennummer.
Okay.
Bloß.
Und ich nur eigentlich. Die Seriennummer an sich ist dann wirklich das Geld. Aber da die niemand wirklich behält, kann sie auch niemand kopieren.
Also man kann das Ding auch aufmachen, muss ich gerade überlegen. Ja doch, ich muss dann die Verschlüsselung wieder entfernen. Das heißt, ich habe dann die tatsächliche Münze mit Seriennummer, die von der Bank in. Also das ist dann jetzt wieder sowas, so eine blinde Unterschrift, was wir vorhin hatten. Das lässt sich jetzt schwer nachvollziehen. Das ist wie wenn man ein kleines Feld freilässt, wo sie direkt auf der Münze unterschreibt, die Bank, aber nicht sieht, was es für eine Münze ist.
Ja.
Genau, so wäre
so, das. So, man hat so ein Sichtfeld, durch das man durch unterschreiben kann.
Genau.
So, man hat so ein Formular und dann so einen Umschlag mit einem freien Feld, wo sie rein genau. unterschreiben müssen.
Genau, und das, man sieht eben nicht, was man unterschreibt.
Ja.
Okay. Genau sowas wäre das dann. Ja, und dann gibt er das eben zurück und kann es zurücktauschen. Das ist die einfache Variante. Dann, in dem Fall ist es aber natürlich immer noch schwierig rauszufinden, wer da Missbrauch betrieben hat, wenn mal missbraucht wird. Also wenn man das zweimal ausgibt, dann kann man das nicht nachweisen. Kann man trotzdem zweimal ausgeben, die Münze. Einfach nochmal so kopieren, wie sie war. Deshalb wird auf diese Münze noch Identitätsinformation drauf getan. Und zwar wird die mit sogenannten Secret Splitting unleserlich gemacht. Was ich also mache, ich tue zusätzlich auf die Münze, schreibe ich meinen Namen. Den splitte ich aber so auf in zwei Teile, dass nur wenn man beide Teile kennt, mein Name lesbar wird.
Okay.
Ein Teil alleine bringt mir nichts. Und diese beiden Teile verschlüssel ich wieder und tue die dann beide mit auf die Münze.
Okay.
Wenn ich jetzt damit bezahle, dann, und das mache ich auch wieder 100 Mal oder so. Also 100 Mal zum Beispiel. 100 Mal schreibe ich das jedes Mal anders gesplittet, jedes Mal anders verschlüsselt, meinen Namen da drauf. Wenn ich jetzt bei einem Händler was kaufe, dann muss ich meinem Händler 100 Keys geben. Und zwar sagt er mir, ob er sie vom linken oder vom rechten Teil will, von diesem gesplitteten.
Okay, er sagt dann beim ersten vom linken, beim zweiten vom linken, beim dritten vom rechten.
Genau. Und damit kann er überprüfen, dass... Das ist notwendig, um zu überprüfen, ob die Bank das unterschrieben hat. Und er weiß dann immer noch nichts über mich. Weil meine Information ist dann immer, weil wie gesagt, man braucht beide Teile entschlüsselt.
Genau.
Aber er hat ja nur einen Teil entschlüsselt. Aber wenn ich jetzt bei einem anderen Händler auch noch was kaufe mit derselben Münze, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein anderer Teil damit entschlüsselt wurde. Das heißt, wenn die Bank zwei Münzen zurückbekommt, die gleichen Münzen, mit derselben Seriennummer. Und dann kann sie es zusammensetzen und findet raus, von wem die stammen.
Und kann den dann wieder
und kann den dann zur einfordern. Rechenschaft ziehen, genau. Und wenn das jetzt aber nicht der Fall ist, dann hat der Händler beschissen und hat versucht, öfter die Münze zurückzutauschen.
Dann ist es eben eine andere Unterschrift, weil er muss dann wieder das... Er muss halt, sobald er sie im Besitz hat, muss er seine Namensunterschriften drauf machen, mehr oder weniger.
Er kann sie dann einfach zurückgeben. Also muss sie dann
eigentlich zur Bank zurückgeben.
Ja, man kann sie eigentlich nicht mehr weitergeben. Also
muss sie direkt zur Bank geben und sich eine neue holen.
Genau.
Okay.
Genau, das wäre jetzt ein Unterschied zu echten Münzen.
Ja.
Echte Münzen können so rumwandern und es muss eigentlich nach jeder
Transaktion. Das geht da halt nicht, weil es die Transaktionen gemacht werden müssen. Bei Bitcoin müssen ja auch die Transaktionen unterschrieben werden und verifiziert werden und dann werden wieder Blöcke von Transaktionen wieder nochmal verifiziert und versiegelt.
Ja.
Und so, das ist auch ein bisschen komplizierter. Das wurde auf jeden Fall gut erklärt in dem Chaos Radio.
Jo, das ist immer noch nicht alles, was man mit Krypto machen kann, aber
nein,
wir haben nicht mehr viel Zeit.
Ja.
Zum Beispiel kann man irgendwie machen, dass man irgendwas verschlüsselt und nur wenn fünf Personen also alle haben unterschiedliche Schlüssel, nur wenn diese fünf Personen zusammen beschließen, das machen wir auf, dann geht es auf.
Ja.
Ansonsten bleibt es so.
Oder man kann es auch so verschlüsseln, dass man in einem Personenkreis es jeder unterschrieben haben könnte.
Ja, genau.
Solche Dinge. Man kann etwas unterschreiben, aber man kann dann nicht mehr genau sagen, welche Person in diesem Personenkreis es war. Man sagt zum Beispiel irgendwie fünf Leute unterschreiben immer das so, dass es von jedem der fünf Leute kommen könnte.
Ja, dann möchte ich doch noch kurz auf was verweisen. Und zwar, wir haben vorhin ein bisschen über OTR und so gesprochen. Zwei Kommilitonen von mir und ich, wir haben uns mal ein bisschen beschäftigt mit, wie unsere Kommunikation so stattfindet. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich mag die E-Mail-Verschlüsselung nicht so sehr. Und deshalb haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das besser machen kann, Kommunikation. Und da haben wir einen Blog-Eintrag auf ioexception.de geschrieben. Das ist ein Blog von Ulmer Informatikern oder Ulmer Informatikstudenten. Michi schreibt da auch coole Sachen übrigens. Der ist überhaupt sehr zu empfehlen. Da sind echt witzige Sachen.
Sind tolle Sachen immer drauf.
Und da unseren Eintrag zu, warum wir eine Wave brauchen. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber das ist einer der...
Eine OTR-verschlüsselte Wave.
Genau, also da haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir eigentlich kommunizieren wollen und wie eigentlich die Verschlüsselung sein muss, damit sie so ist, wie wir sie wirklich haben wollen. Und das würden wir auch gerne mal implementieren, aber es ist leider nicht ganz so einfach, das richtig zu machen. Bei Krypto ist es immer ganz schwierig, es richtig zu machen. Ja.
Ja, ich würde sagen, wir haben noch ein paar Veranstaltungstipps sozusagen.
Mhm. Also die ganzen Webseiten, die werde ich nachher noch auf unsere Website schreiben, damit ihr da Links dazu habt.
Wir haben
da
die Killenk-Website,
die Chaos Radio. Genau, also defradio.de.
Da die DEV Radio.
devradio.de. Da werde ich Links setzen zu IO Exception und Chaos Radio und dieser keylength.com.
Genau. War das? Ja. Jetzt noch zu den Veranstaltungstipps. Camp? Zuerst mal zeitlich chronologisch.
Okay.
Nur morgen natürlich wieder Montagstreff, ganz normal.
Morgen Montagstreff.
Aber nächste Woche haben wir kein Chaos-Seminar, sondern wir machen unser sommerliches Grillen für alle Ulmer CCCler und Ex-Ulmer CCCler. Und so, falls ihr jetzt ganz neu dazukommen wollt und unbedingt zum CCC wollt, wäre das vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt.
Ja. Grill ist da, Essen müsst ihr mitbringen.
Genau.
Nächsten Montagabend an der Uni Süd beim Gebäudekreuz O27 unterhalb, also südlich vom Gebäudekreuz.
Genau.
Ganz einfach Universität Süd mit dem Bus aussteigen, dann müssten wir uns
und dann nach rechts
sehen.
Laufen und dann riecht man es. Genau. Ja. Und Camp.
Direkt nach dem, am Dienstag nach dem Chaos Grillen, ist das Chaos Communication Camp.
Freu also mich ab seit Mittwoch erst, aber.
Ja, es fängt am Mittwoch an, wir fahren am Dienstag hoch. Ich freue mich seit 4 Jahren darauf. Das gibt es nämlich nur alle 4 Jahre. Und vor 4 Jahren, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich zum ersten Mal davon gehört.
Ja, und
da habe ich zum ersten Mal Quadrocopter gesehen bei der Vorstellung vom CCC auf der Erstsemester-Einführung. Und seitdem bin ich gespannt auf dieses Camp. Und ich bin immer noch sehr gespannt. Das ist auf einem ehemaligen Flughafen,
das ist
jetzt ein
Luftfahrtmuseum
ist, genau. Und ja, da wird gecampt.
Direkt neben der alten MiG irgendwas, MiG 32 oder wie auch immer die heißen.
Mehrere tausend Hacker, die da in Zelten sitzen und an ihren Rechnern rumhacken und an tollen Spielzeug und so.
Manchmal sitzen sie sogar draußen vor dem Zelt in der Sonne.
Genau, also events.ccc.de, da könnt ihr das nachschauen.
Mhm.
events.ccc.de, das ist der Blog zu den ganzen CCC-Events. Und Def Radio wird da ein Village drauf haben. Wir werden da unsere Zeltstadt aufbauen. Ich freue mich riesig drauf.
Ja, auf jeden Fall.
Besucht uns doch, falls ihr auch auf dem Camp seid.
Genau. Wir sind bestimmt irgendwie sichtbar.
Ah, mit Sicherheit. Wir haben tolle Ideen.
Ja.
Tolle Ideen.
Wir sollten vielleicht noch sagen, dass es natürlich auch Vorträge und Workshops dort geben wird.
Und es wird eine Radiosendung geben. Wir müssen allerdings noch klären, wie wir die machen.
Wir sind da theoretisch noch auf dem Camp und wir versuchen die irgendwie hierher zu streamen ins Studio, um sie dann von hier raus zu beamen an euch.
Genau, also in 14 Tagen ist wieder Def Radio. Kriegen wir hin? Wie, wissen wir noch nicht, aber kriegen wir hin und wird,
zur Not mit Telefon.
Wird höchstwahrscheinlich übers Camp gehen.
Ja. Also, dann, bis dann.
Verabschieden wir uns.
Viel Spaß, wir spielen noch ein Lied, bis dann fertig ist. Reicht vermutlich nicht ganz. Was ist's?
Lied? Ach so.
Ja. Noch ein Lied.
Wir hatten, jetzt kommt WTF, WTF, What the Fuck von
Lukasz
und heute im Studio waren für euch hier. Hannes hat uns heute moderiert.
Genau.
Vielen Dank.
Bitteschön. Und Michi. Natürlich noch Michi und
danke.
Matu.
Ciao, bis in 2 Wochen.
Bis dann. Ciao.
Bye.